6. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 94. Und wir haben zwar ein neues Outro nachher, aber dieses Intro müsste man auch mal ersetzen. Irgendwie.
Ja, ja.
Sagst du dazu nicht einfach ja?
Ich muss da immer grinsen, weil ich dran denken musste, wie Mark versucht hat, mit seiner Stimme dieses Intro zu simulieren. In der vorletzten Folge oder so. Oder vorvorletzte Folge, weiß ich gar nicht.
Haben wir das drin gelassen?
Ich glaube nicht.
Ah ja, okay.
Naja, passiert.
Von Absicht wahrscheinlich. Okay, worum geht's heute? Wir haben uns ein paar Themen wieder rausgesucht. Wir reden natürlich über die Cebit. Ich weiß nicht, hast du dir angeguckt? Ubuntu hat jetzt auch so eine komische neue Optik. Vielleicht reden wir da noch drüber. Wir reden über SSH, über deine neue SSD.
Yay.
Und alles, was die Hörer uns hier noch so in die Wave packen. Ja, das ist so passiert diese Woche oder letzte Woche. Also ich habe letzte Woche nicht sehr viel mitgekriegt. Ich habe auch diese Woche noch nicht sehr viel mitgekriegt, muss ich dazu sagen, weil ich die ganze Zeit auf der Cebit 2010 in Hannover war.
Ja, dann erzähl doch mal.
Dann erzähl ich mal. Wir waren ja mit Radio Tux sogar dort vor Ort. Wir haben von da viele, viele, viele Sachen produziert. Könnt ihr euch alle runterladen unter blog.radiotux.de. Viele Interviews und Vorträge haben wir von dort live gestreamt und sind jetzt zum größten Teil geschnitten und auch online. Und ja, das ist auch so der Grund, warum ich nicht sehr viel von der Cebit gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Montag hingefahren zum Aufbauen und dann Samstagabend wieder zurück. Und ja, an sich hat es mir sehr gut gefallen. Nette Leute getroffen, vor allem auch Hörer. Also da nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und gesagt haben, hey, ich höre euch und das ist super, was ihr macht. Und da gab es ein paar sehr nette Gespräche, auch mit einigen Hörern habe ich mich relativ lang untergehalten. Und das ist schön, das baut immer wieder auf, wenn man mal dann tatsächlich die Leute live sieht, so zum Anfassen und so, dass es die wirklich gibt, unsere Hörer.
Die ja. Fabelwesen, die Hörer.
Die Hörer. Ja, das war auf jeden Fall toll. Und ja, sonst habe ich mich halt meistens im Open Source Park rumgetrieben oder so. Aber da sieht man auch immer wieder dieselben Gesichter, die man halt auf jeder so der Open Source Veranstaltung sieht. Ansonsten ist die Messe, auch wenn sie jedes Jahr irgendwie schrumpft, immer noch riesengroß und man läuft sich einen Wolf. Also wenn man vorhat, da von einem Ende zum anderen zu laufen, dann ist man schon den halben Tag beschäftigt irgendwie. Und ich habe es tatsächlich nur am Samstag kurz mal geschafft, so anderthalb Stunden mir so ein paar Sachen anzugucken. Und ja, der Samstag ist halt so, dass da kaum noch Businessleute rumlaufen, sondern die Beutelratten halt aufs Geländer einfallen. Das ist nicht witzig, das ist wirklich so.
Die Beutelratten.
Ja, also du siehst lauter, also das Durchschnittsalter ist, glaube ich, massiv gesunken und ja, du siehst alle Leute mit irgendwelchen Tüten rumrennen und alles einstecken, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir zwar keine Tüte genommen, aber trotzdem alles eingesteckt. Ich habe gedacht, ich darf ja nicht auffallen. Und habe dann mal auch alles mitgenommen. Jedenfalls war in diesen Businesshallen dann demzufolge gar nichts mehr los. Ich habe, wir haben auch viele, viele Bilder hochgeladen, sowohl in unserem Blog als auch in Facebook rein. Und da sieht man so schön mal so eine Gegenüberstellung. Also da ist vielleicht eine halbe Stunde oder so Zeit zwischen. Einmal so eine Businesshalle, komplett leer, so irgendwie 5 Leute, die da rumstehen. Und auf der anderen Seite, genau gegenüber, auf der anderen Seite des Geländes, Halle 17, wo halt die ganzen Hardwarehersteller, so Asus und ja, AS Rock und was weiß ich, ja, diese ganzen Hersteller da waren und 3D-Monitore und du konntest dich nur durchschieben oder stehen bleiben und warten, bis dich einer durchprügelt. Das war kein Durchkommen. So halt die völlig getrennten Welten da auf der Cebit. So wirklich neue Sachen waren auch nicht da.
Ich habe ein tolles Bild von einem Plug-Computer gesehen.
Ja, den habe ich mir angeguckt, ja. Den Shiva-Plug.
Ja.
Den wollte ich auch unbedingt haben. Die haben gesagt, gibt's gerade nicht, ist ausverkauft.
Ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Chris, der hat sich letztens so einen Pogo-Plug gekauft. Findest du den Pogo-Plug, das ist so, Ja, auch so ein Plug-Computer ist halt pink. So ein bisschen Hello Kitty-Style.
Oh, okay.
Ja, wem es gefällt. Ist scheinbar ziemlich cool, hat halt nur das Problem, dass er verhältnismäßig viel Strom zieht. So 25 bis 30 Watt. Schon viel für so ein Ding. Okay. Aber zurück zur Cebit.
Ja, ich habe mir diesen Shiva-Plug halt angeguckt, weil die den da hatten. Und ja, der sah lustig aus. Ich habe gesagt, ich will gleich einen haben, aber wollten mir keinen geben. Und ja, die Aussage ist, man kann welche vorbestellen, aber gerade sind sie alle ausverkauft. Aber sobald es einen gibt, so knapp 100 Euro kosten die, dann kaufe ich auf jeden Fall einen von diesen Dingern. Weil sowas braucht man irgendwie. Wie das nächste Gadget, was man unbedingt braucht.
Natürlich, wir wollen ja hier unsere Homecloud betreiben und so.
Genau, im Chat kam gerade die Frage, wer den Chambi hatte, das war Frank.
Richtig.
Der hat den Chambi.
Hat er den jetzt mittlerweile bekommen? Ja schon, oder?
Ja, guck mal, Karl ist...
Ah, da ist er doch.
Sogar.
Ja.
Im Chat und...
Das soll mal anrufen oder so, was von seinem Chambi erzählen.
Haben wir das nicht schon geklärt?
Ich glaube, das war mal, als wir unsere Weihnachtsgadgets vorgestellt haben.
Ja, ja, aber ich glaube, wir haben sogar schon drüber geredet.
Ja,
jedenfalls, das ist ja dieses, auch so ein komisches Ding, was keiner braucht.
Ja, Gadgets halt. Ich meine, Ingo, was erwartest du? Wir brauchen Spielzeug.
Wir brauchen Spielzeug. Deswegen war ich ja auch auf der Cebit.
Ja, richtig.
Aber viel mehr Gadgets als diesen Shiva-Plug habe ich auch nicht gesehen. Ich habe noch...
Hast du eine Pandora gesehen?
Ich habe eine Pandora gesehen.
Hast du damit gespielt? Ist das cool, das Teil?
Das habe ich leider nicht.
Das würde mich jetzt mal interessieren.
Das war, die Leute waren komplett belegt, du bist echt an die nicht reingekommen und da hatte sich nach dem Vortrag so eine lange Schlange gebildet. Also Pandora ist dieses Spiel, diese Open Source oder Open, offene Spiel, naja, die Hardware ist die jetzt komplett aufgelegt, das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall so offen wie möglich, Spielekonsole und es gibt gerade 8 Prototypen davon oder 8 sind gerade gebaut und die nächsten kommen jetzt und da gibt es einige Spiele schon für, da kann man sich mal den Vortrag anhören von Evil Dragons, da ging es um Spielekonsolen oder um offene Spielekonsolen allgemein oder um Open Source auf Spielekonsolen und dann auch über die Pandora und wir haben sogar nochmal ein Interview mit ihm geführt und das Ganze gibt es, glaube ich, auch als Video online, also da einfach mal auf unsere Seite klicken und sich das mal alles anhören. Aber wie gesagt, ich hatte leider keine in der Hand, weil die Schlange davor so riesengroß war, dass ich dann einfach nur ein paar Fotos gemacht habe. Ich war nah dran an dem Ding, wenn dir das reicht.
Du hast es praktisch gespürt.
Ich konnte seine Aura spüren. Hm. Genau, das Böse, was da drin ist.
Ja, genau.
oder vielleicht wurde sie ja auch schon zum zweiten Mal wieder aufgemacht. Keine Ahnung.
Tja.
Dann kommt die Hoffnung raus, oder wie war das?
Bin ich überfragt.
Okay. Also das eigentlich zur Cebit, also diese Pandora und ich war noch kurz bei Asus, hat mir jemand die neuen Netbooks angeguckt, da stehen ja fast nur Netbooks rum. Und das war auch noch so ein Highlight, also mit, dass wir da ein Interview gemacht haben und könnt euch alles anhören. Ich glaube, da ist es nicht schlimm, dass wir letzte Woche keine Sendung gemacht haben. Würde ich mal sagen, da ist genug Content bei uns im Blog.
Das glaube ich aber auch.
Da kommt auch noch mehr. Also ich habe noch nicht alles online gestellt. Kommt noch die Tage.
Haben wir schon erzählt, dass wir Flash abgeschafft haben?
Haben wir noch nicht erzählt.
Aber ich sehe es gerade.
Du siehst es gerade, ja, stimmt. Wir haben jetzt komplett gesagt, dieses blöde Audio-Flash-Gedöns mögen wir nicht mehr. Macht auch nur Probleme und eigentlich ist alles blöd und die über 50% unserer Leute haben sowieso entweder einen Firefox oder irgendeinen Browser oder dann 80% haben, glaube ich, einen Browser, der das unterstützt, dass wir das auch mit HTML5 machen können und deswegen ist da jetzt für Firefox der OGG hinterlegt in dem HTML5 Audio Tag und für so Sachen wie Safari, der MP3-Stream. Dabei ist mir aufgefallen, und können wir gleich auch eine tolle Überleitung machen zum nächsten Thema, Chrome ist irgendwie ganz buggy. Also mit HTML5 und Audio ist das Ding, ja, eine Katastrophe. Also er spielt es irgendwie ab, fängt aber in der Mitte an und macht da ganz komische Sachen. Da müssen sie dringend was tun. Ich weiß nicht, bei Video sieht es, glaube ich, besser aus, aber bei Audio, der hat ja OGG-Unterstützung drin, ja, und MP3, aber kann also damit nicht umgehen.
Zum Thema Audio kann ich wenig sagen, weil ich mir die Podcasts eigentlich so auf einem dedizierten Player anhöre. In Sachen Video, also bei YouTube und Vimeo und so, funktioniert das eigentlich besser als der Flash Player meines Erachtens nach. Also schon gut.
Ja, ja, aber klar, es gibt ja halt auch den HDML Audio Tech und den muss
natürlich,
man ja...
Natürlich, natürlich.
Aber das kriegen sie irgendwie nicht hin.
Also wie gesagt, ich habe damit keine Erfahrung gemacht, deshalb, ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt abgeschafft und unsere Seite ist jetzt Flash-frei in dem Sinne.
Ja. Mm, ja.
Ja. Also, wer keinen HTML5 hat, der muss es sich halt runterladen. Ist ja auch kein Problem. Der Audio-Link, also der MP3 und AUX-Link sind ja auch da. Wer halt keinen Browser hat, der das unterstützt, da wird halt nichts angezeigt. Und es frisst dann auch nicht so viel an der CPU.
Ja, man kann vor allem noch irgendwie was mit dem Browser anfangen, wenn man irgendwie HD-Videos guckt oder so. Also beim Firefox ging da nichts mehr, um nochmal nicht mit schnell auf ein anderes Tab springen so.
Nee, geht nicht.
Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, Firefox mit Flash.
Ja.
Also,
das ja. Habe ich jetzt auch so verstanden.
Ja. Nee, nicht, dass jemand hier sagt, ich behaupte, der Firefox wäre blöd oder so. Wobei er manchmal ziemlich blöd ist. Gebe ich zu. Ja. So, wo machen wir denn jetzt weiter?
Ich wollte gerade noch irgendwas zum HTML5 sagen. Ach ja, ich finde den Safari auch blöd. Da ist auch ein großer Bug noch drin. Da fängt nämlich an, alle Audio-Tags zu laden. Einfach so.
Das habe ich auch mal gehört. Das scheint so ein bisschen, also das Verhalten ist eigentlich anders gedacht, aber irgendwie die Safari-Leute haben sich da irgendwie...
Haben es nicht im Griff. Also böses Apple, Apple ist evil. Da können wir gleich nochmal draufhauen.
Sollen wir da gleich drauf überleiten?
Jedenfalls, das müsst ihr dringend fixen und ich würde ja gerne einen Bug-Report schicken, aber das war mir alles dann zu blöd, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und wollte euch einen Bug-Report schicken, aber keine Ahnung, da müssen mal Leute, die da irgendwie einen Account haben, sagen, hallo, im Standard ist vorgesehen, nicht alles laden, außer ich gebe Auto-Buffer an. Wenn ich es angebe und sage, ja, Buffer vor, dann mach. Und wenn nicht, also so wie Firefox es richtig macht, hat er übrigens in irgendeiner Beta am Anfang oder in einem RC oder in Beta war es, glaube ich, in der Beta auch nicht richtig gemacht. Und die haben das aber gefixt und in den Griff gekriegt. Aber die Safari-Leute müssen da unbedingt nachlegen, weil das saugt natürlich extrem an unserem Server, wenn der plötzlich anfängt, alle
ja, vor allem, wenn man dann irgendwie so eine Stadtseite aufmacht und dann sind da irgendwie 5 Podcasts, die dir alle anfängt zu buffern.
Ja, da, also wenn du mit dem
da freut sich das Server.
Ja. Wenn du mit dem Safari raufgehst, kannst du auch erstmal in dem Ding nichts mehr machen. Also da kommt dann diese berühmte Beachball und du siehst, er lädt hier irgendwie mit maximaler Geschwindigkeit, die meine DSL-Leitung, er lädt halt auch mit maximaler Geschwindigkeit, die deine DSL-Leitung oder deine Leitung halt hat, irgendwie alles runter. Das kann halt bei großen Files auch ein bisschen dauern. Also das ist ein bisschen blöd. Vielleicht müssen wir da noch eine Browser-Abfrage reinmachen oder die Safari-Leute müssen da mal unbedingt nachbessern.
Vielleicht können wir da auch in dem Player mit JavaScript ein bisschen was hacken.
Ja, klar, aber
ja, schauen wir mal.
Kann man alles, aber der Fehler liegt da an der Seite bei Apple und die müssen da nachbessern.
Sollen wir gleich bei Apple bleiben?
Ja, was willst du denn sagen?
Die mögen HTC nicht.
Ach so.
Ja.
Ja. Die Patente halt. Patente sind eh böse.
Ja.
Schaff sie ab.
Ja, also nee, da merkt man mal wieder dieses Patentgedöns, was da momentan irgendwie in der IT-Branche so abgeht. Das ist irgendwie so vergleichbar mit der Atombombe im Kalten Krieg. Ich meine, die versuchen die nur gegen andere durchzusetzen und keiner macht irgendwie wirklich was, weil dann holt der andere wieder seine Patente raus. Und jetzt hatte irgendwie HTC scheinbar nicht genug Patente, um dagegen zu steuern und Apple hat dann mal gedacht, wir schlagen da jetzt mal rein. Finde ich irgendwie, gehört sich nicht. Also dieses ganze Patentgemache gehört sich eigentlich nicht, aber so erst recht nicht. Und ich finde, also irgendwie sollte man dieses Software-Patentwesen mal grob neu machen, also mal wirklich gut durchdenken und mal nachdenken, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht.
Ja, eigentlich reicht's, wenn man da der Innovator ist und immer vorne wegläuft, ja. Wenn die anderen hinterher laufen müssen, dann ist das ja schon ein Grund, dass man der Beste auf dem Gebiet ist. Da muss man nicht alles patentieren.
Richtig.
Aber das sehen manche Leute dummerweise anders. Na, ich
Ingo?
Ja, ich wollte es gerade nämlich ausmachen hier.
Wo wir wieder beim bösen Apple wären.
Nee, das kann auch das Nokia sein.
Ach so.
Der will hier online gehen, glaube ich. Sagen wir mal kurz Offline-Modus. Ich muss es übrigens nächste Woche wieder abgeben. Aber ich habe jetzt an diesem Wochenende einen Vortrag über das N900. Wer mit nach Chemnitz kommt, kann sich den gerne angucken. Am Samstagnachmittag. Jetzt dieses Wochenende. Falls ihr den Podcast
noch
vorher hört. Irgendwie, was ist das? Welcher März ist das? Was haben wir denn heute überhaupt? Ich vergesse auch völlig die Tage. Also ich
wir haben den 11.
Den 11., also es ist am 13.
Mhm.
Ich habe letzte Woche auch nur gedacht, Zibbetag 1, 2, 3, was ist heute eigentlich für ein Tag? Ja, so.
Ja, ich kenne das.
Passiert. Bei mir ist jetzt Zibbetag 10, also wenn mich da anspricht, ich weiß nicht, was für ein Tag ist. Okay. Ja, was meinst du jetzt, was daraus wird aus diesem Patent Apple-Gedöns HTC?
Ich glaube, das läuft so ab wie bei den ganzen bisherigen Streitereien auch. Irgendwie wägen sie das dann gegeneinander ab und die werfen sich gegenseitig ein bisschen Geld vor die Füße und dann wird das wahrscheinlich so wieder abflauen. Hm. Vermute ich doch mal. Ich meine, was wollen sie denn machen?
Ja, wir könnten ein Einfuhrverbot machen. Das Einfuhrverbot würde natürlich auch wieder nur in den USA gelten, so was. Da verkauft HTC sowieso nichts.
Ich kenne den amerikanischen Markt nicht so wirklich, aber könnte sein.
Also es ist, glaube ich, 50 im Smartphone-Markt ist 50% BlackBerry, dann kommen irgendwie 30% Apple, dann kommen noch irgendwie, ich glaube jetzt 5 oder 7 oder 8 oder so Android und dann nochmal 6 oder so. WebOS, Palm. Und ich glaube, Symbian spielt gar keine Rolle.
Ja, das habe ich allerdings auch gehört, wobei ich diese Verbreitung von BlackBerry überhaupt nicht verstehen kann. Ich hatte letztens mal so ein paar Telefone in der Hand und habe damit rumgespielt. Also das geht mal gar nicht. Also meiner Meinung nach, also die Bedienung ist total Und das sieht komisch aus und das macht komische Sachen und gefällt mir überhaupt nicht.
Tja, das ist dein Eindruck. Andere Leute scheinen das irgendwie anders zu sehen.
Richtig.
Naja, kann man auch nichts ändern. Aber so ist es halt. Der amerikanische Markt spiegelt da halt überhaupt nicht in gar keinster Weise den Rest des Marktes wieder. Ist auch sehr komisch, dass die sich an der Stelle komplett anders verhalten. Naja, sei es drum. Okay, also da wird irgendwas passieren mit diesen Apple-HTC-Patenten. Ich denke auch, da wird HTC wahrscheinlich irgendwie mal ein bisschen Geld irgendwann zahlen und dann interessiert das auch wieder keinen. Dann interessiert das auch wieder keine Sau.
Ich mein,
dasselbe passiert wahrscheinlich mit Apple und Nokia, die sich ja auch irgendwie bekriegen.
Gerade wollte ich fragen, was ist denn da eigentlich rausgekommen? Auch nichts, oder?
Nee, das dauert auch noch ein bisschen. Ja. Da wird der eine so und so viel Millionen zahlen, der andere wird so und so viel Millionen zahlen. Und
ja, und am Ende haben sie dann ein bisschen ihre Rechtsabteilung beschäftigt und keiner hat ja eigentlich einen Vorteil davon.
Hey, die müssen ja auch was tun.
Ja, Anwälte halt. Kann man davon halten, was man will.
Dann auch schon ein bisschen länger her, Kernel 2.6.33 ist freigegeben worden.
Richtig.
Hast du dir das mal angeguckt? Also ich weiß, eine Sache ist für dich interessant, weil das gleich fürs nächste Thema dann wieder wichtig ist.
Der Trim.
Ja.
Der Trim-Befehl wird jetzt von Filesystemen unter anderem von X4, soweit ich weiß, und noch ein paar anderen unterstützt. Und der kann praktisch dem Controller meiner SSD dann sagen, welche Teile wieder frei sind, damit die ihren Speicher vernünftig verwalten kann, damit der da schnell bleibt und nicht fragmentiert und so.
Okay.
Muss allerdings momentan noch in der Mount-Option angegeben werden, also das ist nicht automatisch aktiv.
Warum nicht?
Warum das so ist, ist eine gute Frage. Ich habe noch keinen Kernel 2633 drauf. Darum weiß ich nicht. Also eventuell ist das nur ein experimentelles Feature, wobei ich eigentlich, soweit ich das gelesen habe, ist es eigentlich relativ stable. Und weiß nicht, vielleicht braucht man das standardmäßig nicht.
Gott, ich sehe gerade was ich unbedingt sagen muss.
Ja, Monkey Island 2, hab's heute Morgen schon gesehen.
Du hast es heute Morgen schon gesehen, ja. Warum sagt mir das keiner? Monkey Island 2 wird es demnächst in einer Special Edition geben. Hey, geil. Das habe ich hier noch. Oh, wow, das finde ich gut.
Da freut er sich.
Ja, aber hallo. Ja, das ist, wenn man keine Newsseiten liest, sondern sich hier das alles in der Sendung erzählen lässt und dann erst recherchiert, dann kriegt man sowas. Das ist schön, finde ich toll, sehr gut. Nachdem ich ja Monkey Island, obwohl ich hätte es fast letztens wieder durchgespielt, Monkey Island 2. Und ich habe auch letztens verlinkt, so die Wahrheit über Monkey Island oder so. Müssen wir auch nochmal.
Ich bin ja immer noch nur dazu gekommen, das erste durchzuspielen.
Du wieder. Das erste spiele ich dir in 5 Stunden durch, vielleicht 4.
Ja.
Und das zweite habe ich nicht so oft durchgespielt. Also das ist dann schon nochmal ein bisschen mehr Herausforderung. Das habe ich, glaube ich, erst 2-mal durchgespielt. Das könnte man ruhig nochmal machen. Und es gibt jetzt auch dieses neue Monkey Island auch für den Mac. Ich frage mich, warum es nicht das auch noch für Linux gibt.
Also da gibt's ja. Also OpenGL wäre es ja dann schon mal. Also ich glaube, die Hürde, das dann weiter auf Linux zu portieren, wäre nicht so groß, wie ja. Wenn man das jetzt von Windows auf andere Systeme portieren muss.
Ja, wenn man es gleich richtig macht, dann richtig. Also wenn man eh schon weiß, es braucht jetzt nicht die DirectX 11-Features, dann kann man es auch gleich in OpenGL machen, weil so groß ist der Unterschied ja da auch nicht. Und dann ist es wenigstens gleich schon mal eher plattformunabhängig. Ja, lässt sich hoffen, dass das irgendwie nochmal rauskommt. Man lässt sich wohl irgendwie mit irgendwelchen Tricks oder so spielen, aber ich habe das mal probiert, Wine oder sowas wieder. Nee. Aber wenn es jetzt für Mac draußen ist, dieses von Telltale Games da, müsste es ja auch eigentlich auf Linux irgendwie laufen. Das wäre mal cool. Wenn da jemand Informationen hat, mal gerne eine Mail schreiben. Habt ihr gesehen, dass es das jetzt
auch gibt. Nicht wieder portieren.
Aber das habe ich mir angeguckt, das fand ich jetzt nicht so schön, weil diese 3D, ich mag so eher so klassische Point-and-Click-Adventure irgendwie. Gibt's zu wenig. Aber ich muss ja auch unbedingt mal, mir hat ja ein Hörer letztens dieses verrückte Elena oder wie auch immer das hieß, gesagt, muss ich mir mal angucken, das ist ein Java-Spiel, das läuft irgendwie. Das muss ich mir auch angucken. Aber wir waren beim Kernel.
Wir waren beim Kernel.
2633.
Genau, es gibt jetzt da noch diesen Nouveau-Treiber für Nvidia-Grafikkarten, der diesen alten NV, der teilweise noch auf unfreiem Code besteht, basiert, ersetzen soll. Es unterstützt jetzt dieses Kernel-Mode-Switching, heißt es so?
Ja.
Genau, dass man dann.
Oder Kernel-Mode-Settings oder.
Genau, dass man dann flackerfrei zwischen der normalen Konsole und dem X-Server umschalten kann und dass es ganz schnell geht und dass automatisch halt beim Booten schon die Auflösung gesetzt wird und so. Das sind ganz nette Features. Davon hatten wir es, glaube ich,
irgendwann schon mal.
Vor ein paar Sendungen schon mal, richtig?
Und dieses KMS ist, glaube ich, jetzt bei Arch Linux standardmäßig angeschaltet. Früher musste man es ja auch noch immer dazu machen. Und bei Arch Linux ist es jetzt
standardmäßig dabei. Das war aber schon seit das in den Kernel reinkam, ich glaube seit 3.6, 31, 32 rum, war das bei mir schon defaultmäßig aktiv. Ich weiß das, weil ich habe das explizit ausgeschaltet, weil bei mir sonst kein Standby-Mode mehr geht.
Aha, also bei mir war das nicht standardmäßig drin. Und ich habe letztens einen Post gelesen, dass es jetzt definitiv drin ist.
Du hast eine Intel-Grafikkarte, gell?
Ja.
Ich hatte eine ATI, vielleicht könnte das daran liegen.
Ja. Jetzt geht es jedenfalls auch mit Nvidia. Irgendwie. Aber das ist nicht direkt von Nvidia, ne? Das sind die
Open Source Treiber von so ein Reverse Engineer Treiber.
Genau.
Genau. Ja, ansonsten gab es noch einen Haufen Audio Treiber und so weiter und so fort. TV-Karten Treiber und Bugfixes und neue WLAN-Karten und alles toll.
Ah ja, was es halt so immer gibt. Neue Sachen, neue Treiber, neues Gedöns. Okay, das war also der 2633. Ich weiß gar nicht, habe ich ihn schon drauf bestimmt? Ist er bei Arch Linux drin, ja, ne?
Nee.
Noch nicht?
Nee.
Warum nicht?
Hast du
den selber gebaut oder hast du ihn gar nicht drauf?
Also ich habe wie gesagt, ich habe den nicht drauf.
Wieso hast du ihn nicht drauf?
Nein.
Du hast doch eine SSD. Jetzt
ja.
Seit neuestem. Da kann man gleich drüber reden.
Die ist aber eh nur halb voll. Und überhaupt.
Überhaupt.
Ja, nicht so
schnell.
Ja, nee, und die Sache ist auch die, ich habe ja hier einen custom gepatchten Kernel mit dem Brainfuck-Scheduler drauf und dann muss ich mir da jedes Mal neu bauen und dann mache ich mir meine Abteilung kaputt, wenn ich dann neu booten muss und so, du weißt ja.
Ist das immer noch so mit Uptime? Ich dachte, das ist schon 5 Jahre wieder vorbei.
Weiß nicht, mein Notebook läuft jetzt gerade 10 Tage, da freue ich mich drüber.
Aha. Nee, kann ich, also früher fand ich das auch toll, wenn da stand, oh, ihr Rechner ist ein Jahr online oder so. Also ich habe das ja, da gab es ja dann auch so Projekte, wo du dann einstellen konntest, wie lange dein Rechner läuft und sowas. Aber das interessiert doch heute keinen mehr. Heute sind wir doch wieder alle Green IT, war übrigens auch eines der Top-Themen auf der CeBIT und machen unseren Rechner lieber aus.
Ich mache einen Standby. Ich habe festgestellt, dass es verbraucht genau fast zu wenig Strom. Also, ja okay, es verbraucht mehr Strom als gar keinen, aber es ist extrem bequem einfach. Und es tut. Und Ich klappe mein Notebook auf und das ist da und ich habe meine ganzen Sachen noch offen und das ist voll bequem. Also gerade jetzt zur Zeit, da ich jetzt irgendwie sowieso Ferien habe und dann eigentlich mein Notebook relativ oft in Gebrauch habe, lohnt sich das schon. Normalerweise mache ich das auch aus.
Gut, dann sage ich hier auch mal Ruhezustand, weil ich brauche ihn ja gerade nicht, aber wer weiß, ob es geht. Nein, es geht nicht. Guck. Aber jetzt habe ich wieder kaputt konfiguriert. Ich muss mal dringend ein neues System aussetzen, so allgemein. Und schade, dass Frank gerade nicht da ist, denn sonst könnten wir jetzt noch bashen, dass KDE irgendwie mit Ressourcen und so nicht so toll umgeht.
Ja, das ist auch irgendwie
aus so einer Nichtmeldung, meinst du?
Ja, richtig. Das ist so ein Fall für Captain Obvious.
Aber es ist nicht grün. Ist nicht grün. Ja. Der KDE benutzt es nicht grün.
Genau.
Also ich bin nicht grün.
Frank freut
aber,
sich.
Aber dabei bin ich bei Greenpeace und benutze grünen Strom. Das ist der teuerste Strom, den man kriegen kann.
Guck mal, ich habe einen tollen neuen Aufkleber.
Ach du Scheiße. Also meine Aufkleber sind viel besser.
Ja, der Ingo geht jetzt gleich. Der mag mich jetzt nicht mehr, weil ich einen Google User Group Aufkleber auf dem Notebook habe.
Immer diese Google Fanboys hier.
Ich bin doch gar kein Google Fanboy. Ich habe noch nicht mal einen Gmail Account.
Ja, aber du hast einen GTuck Aufkleber da vorne drauf, also eindeutig ein Google Fanboy. Und du schreibst irgendwie Applikationen für den Chrome.
Ja.
Das ist eindeutig grenzwertig.
Ich schreibe Applikationen für Android. Ja, und?
Ja, sag ich doch. Google Fanboy.
Ja, okay. Um das Ganze noch fertig zu machen, ich schreibe auch Applikationen in GWT. Und ich weiß nicht, ich finde die Technologie cool. Ist Open Source, es funktioniert. Und wenn Google das freigibt, dann finde ich das toll.
Apropos, Google hat letztens auch wieder was gekauft.
Richtig, und, die haben Remail gekauft.
Ja.
Soll man darüber was erzählen?
Ist ja nur für Apple dann wieder.
Man
müsste sich mal den Code angucken, ob der auch irgendwo anders was bringt, ob man das vielleicht auch auf Android oder sowas portieren könnte oder andere.
Ja, Objective-C auf Java zu portieren ist dann halt auch wieder...
Ja, naja, ich meine, es geht ja um die Algorithmen, wie er da das im Hintergrund macht. Also klar, über Objective-C muss man jetzt nicht reden. Ja. Da geht es darum, der lädt die ganzen E-Mails auf dein Smartphone, also in dem Fall dieses iPhone, und macht das halt da schnell durchsuchbar, statt das über iMap.
Genau. Also der bietet praktisch eine Volltextsuche für E-Mails an, die lokal auf deinem iPhone ablaufen und mit der man sich dann halt irgendwie seinen kompletten iMap-Folder lokal durchsuchen kann, so ohne dass man irgendwie einen speziellen Server dazu braucht. Ja. Und die haben sich jetzt das so gemacht wie bei, wie hieß dieses andere Produkt, über das wir es letztens hatten? Etherpad.
Etherpad, ja.
Genau, da haben sie es nämlich auch so gemacht.
Kaufen, zumachen und dann doch
open. Ja, kaufen, zumachen. Mit dem Code können sie ja wahrscheinlich nichts mehr anfangen. Also die wollten das einfach nur, weil die Entwickler, die dieses Produkt entwickelt haben wollten.
Die hatten sie ja vorher sogar, also den Gabor, der war ja sogar
bei Google. Der war Praktikant bei Google. Ja. Also und hat danach halt dieses Unternehmen gegründet.
So wäre auch mein Traum, dann wieder zurückgekauft werden, dann hat man genug Geld und dann arbeitet man nur auch Spaß.
Ja, das ist absolut tolles Geschäftsmodell. Ja. Hätte ich auch gern. Also wenn man so sieht.
Machen wir dann. Wir sind ja noch jung.
Ja, unter diesen Bedingungen würdest du sogar für Google arbeiten. Der Ingo hat es gesagt.
Nein, ich würde das Geld nehmen. Ich würde mich von Google kaufen lassen und dann abhauen. Ist noch schlimmer, ich weiß.
Ja, und dann?
Ja, und dann mir eine Insel in der Karibik kaufen und mir einen Lenz gehen lassen.
Ach, das wird doch irgendwann auch langweilig.
Ja, das heißt ja nicht, dass du nicht an vielen... Dann könnte ich den ganzen Tag gerade Tux machen.
Das war natürlich
zum
toll.
Zum Beispiel. Und da müssen wir keine Gedanken über Finanzierung und so machen.
Stimmt, und wir könnten uns vor allem vernünftiges Audio-Equipment kaufen. Ja. Sollen wir da drauf jetzt mal...
Ach so, okay, ja gut. Wenn wir gleich bei der Überleitung wieder sind, ja... Ja, also wer uns hier öfter hört, der wird ja mitgekriegt haben, wir sind nicht so ganz mit der Situation hier zufrieden.
Das ist, um es mal milde auszudrücken, suboptimal, richtig?
Genau. Ich könnte hier an dem Kabel
nochmal... Nein.
Nicht?
Aber es klappt. Das hat schon wieder geknackt.
Echt?
Ja.
Nur weil ich in der Nähe war. Ja, jedenfalls, das funktioniert ja alles nicht und wir haben immer Probleme, wir können nicht immer ins Studio rein und wir haben Probleme und deswegen suchen wir eigentlich eine Möglichkeit, uns mal eigenes Equipment zu beschaffen. Also ein bisschen haben wir angefangen, du hast jetzt ein neues Headset, ich habe auch schon so ein Headset.
Richtig.
Fehlen uns noch 2 oder 3. Die sind
und
aber
so ein bisschen Mischpult und so ein bisschen was, um den Sound zu komprimieren und so.
Genau. Wir haben da eine Liste auf Blockradio Tux. Oh Gott. Ich hab's, wenn man auf News klickt, da oben findet man es relativ schnell.
Unterstützen.
Ja, oder unterstützen. Oder ich habe es auch aufgeschrieben, unter, wenn man auf News klickt, dann das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen.
Genau.
Habe ich auch nochmal beschrieben, was wir so brauchen und was eigentlich das Problem ist und wie die Lösung aussehen könnte. Also klar, Kompressor, Mischpult, Kopfhörerverstärker, weil wir auch bei Live-Auftritten immer das Problem haben. Thomas bringt halt seine Technik mit, aber die ist halt nicht dafür gedacht, um irgendwas aufzunehmen und live zu streamen. Die ist halt gut für, ich habe einen Raum, den ich beschallen muss und habe viele Quellen, die ich habe und muss die irgendwie bedienen und sowas. Das funktioniert sehr gut. Aber nicht für Podcasting und nicht für Streaming und sowas. Und deswegen bräuchten wir eigentlich so ein paar Sachen, unter anderem natürlich einen Rechner mit einer guten Soundkarte, einen Ethernet-Port-Switch und Kopfhörer, Headsets, haben wir schon gesagt, diverse Kabel, um das alles zu verkabeln, das alles in 19-Zoll-Gehäuse. Super schön verpackt. So ein bisschen sowas, was Tim auch hat. Bloß noch ein bisschen anderen Einsatz.
Ja, wobei ich ja eigentlich viel neidischer auf Tims Studio bin, aber naja.
Ja, also das,
ja,
das müssen wir ja so, richtig, so groß richtig. Müssen wir nicht greifen, aber so erstmal diese, wenn wir das hätten,
ja,
das
aber wir sollten uns doch mal irgendwie an unseren eigenen Standards messen und mal gucken, dass wir irgendwie unseren Hörern da ein bisschen besseres Material liefern.
Genau, dann könnten wir bessere Qualität liefern und halt nicht mehr
ohne
so
Knacken
abhängig.
Und Rauschen und ja.
Genau, ohne diese viele Nachbearbeitung. Aber um das zu schaffen, brauchen wir Geld. Das
richtig,
ist so ein bisschen die richtig. Krux an der ganzen Geschichte.
Weil
also entweder ich mache jetzt ein Startup auf und lasse mich demnächst von Google kaufen und habe dann für immer ausgesorgt, oder wir müssen irgendeine andere Lösung finden.
Richtig. Und da kommen die Hörer ins Spiel.
Genau, wir haben das alles aufgeschrieben und bitten einfach um Unterstützung. Also wenn ihr 5 Euro, 10 Euro, 20 oder wie viel auch immer ihr geben könnt, uns spendet, wäre das eine super Geschichte. Wir haben auch so einen tollen Fortschrittsbalken, also ein paar Spenden sind schon reingekommen. Und ihr könnt spenden entweder über PayPal, was möglich ist, sicher eine einfache Variante, da gehen aber immer so ein bisschen ein paar Prozent ab, oder ihr könnt auch eine Überweisung machen. Da ist das Konto unter Unterstützen mit angegeben. Und wir hoffen mal, dass wir so circa 1000 Euro zusammenkriegen. Ich schätze mal, dass das ganze Equipment, wenn man Gutes halt nimmt, so um die 3000 Euro kostet. Und dass wir den Rest irgendwie mit Sponsoren und eigenen Mitteln finanzieren. Und
richtig.
Dass wir dann insgesamt halt das haben, was wir uns vorstellen. Und damit dann, ja, wesentlich, wesentlich leichter arbeiten können und auch nicht wieder die Probleme. Also auf der CeBIT hat man es jetzt wieder gesehen. Die ersten 2 Tage sind von der LPI-Bühne sind flöten gegangen.
Wow.
Ja. Da
nicht so cool.
Nee. Und eigentlich geht uns immer was flöten, und das ist halt, weil der Aufbau immer verschieden ist und wir halt nicht das haben, was man einfach hinstellt und wo man weiß, das ist getestet, das funktioniert genau so. Hat schon x-tausendmal so funktioniert, wird auch heute so funktionieren.
Genau, und vor allem bräuchten wir halt auch ein Setup, was nicht hier wie das Radiostudio so komplett, also so einfach ist, dass wir das selbst auch hinkriegen, das zu konfigurieren und so. Weil hier haben wir halt teilweise Probleme, da bekommen wir halt teilweise nur irgendwie einen Kanal auf den Stream und wir wissen nicht, woran es liegt. Und ja. Andere Leute wissen das dann auch wieder nicht, und dann müssen wir irgendwie komische Tricks machen, dass wir irgendwie da
oder hinterher
konsistenten Sound rausbekommen.
Hinterher auf Mono kodieren.
Oder so, ja.
Ja, ja, also es gibt immer wieder andere Probleme und die Leute, die uns öfter hören, die wissen einfach, wovon wir reden.
Richtig, also hier gab es schon diverse Umstellungen des Audio-Setups und diverse Probleme, dass wir irgendwie später anfangen mussten und so weiter. Also gerade für die Leute, denen es wichtig ist, dass wir vielleicht auch mal pünktlich anfangen können oder so, und die wollen, dass wir dann später irgendwie gute Qualität als in den Podcast werfen, die sind doch mal irgendwie dazu aufgerufen, uns da ein bisschen zu unterstützen.
Ja, also es wäre echt super, wenn ihr das tätet. Ihr müsst euch ja da nicht verausgaben, aber einfach eine kleine Spende.
Richtig.
Also wir haben jetzt einige Spenden von 5 Euro oder sowas. Auch das hilft uns schon und würde euch auch helfen, dass wir da in Zukunft halt von Live-Events und auch für die Podcast-Aufnahme. Wir wollen ja auch die Frequenz erhöhen. Wir haben ja noch ziemlich viele Ideen so in petto, aber
richtig.
Scheitert gerade einfach.
Ja, die Ideen wollten wir eigentlich auch schon für den Anfang des Jahres umsetzen.
Ja, wir wollten schon im Februar was machen, aber
richtig.
Das hängt einfach am Setup, am Geld und natürlich auch an der Zeit.
Ja.
Ist auch immer so. Also wenn ich mir mal ausrechne, was ich, glaube ich, für Radio Tux an Organisationsarbeit und sowas, das kann man gar nicht gegenrechnen.
Ja.
das sollte man auch nicht tun, weil sonst...
Sonst macht es vielleicht keinen Spaß mehr. Ja, also man genau. Weiß es ja nicht genau so genau.
Es würde jedenfalls mehr Spaß machen mit toller Technik.
Das auf jeden Fall.
Gut, aber jetzt genug Eigenwerbung. Also die Leute, die sich das überlegen, gerne einfach mal auf unsere Seite gehen und oben auf Unterstützen klicken. Oder an der Seite, an der rechten ist es ja auch schon gleich groß
angekündigt.
Okay, was haben wir noch diese Woche? Ubuntu neue Optik.
Du bist
kein Ubuntu-Freak, der hast wahrscheinlich keine Ahnung, oder?
Ich habe mich gerade schlau gemacht, ich habe mir Screenshots gegoogelt.
Ja.
Sieht ein bisschen aus wie OS X. Ja. Hat so runde Ecken und so ein bisschen so einen blauen Hintergrund und irgendwie so ein Dock unten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so Standard-Style ist oder ob das irgendwie noch konfiguriert ist. Wenn es tut. Also, ja. Also gerade so diese Styles, also gerade bei GNOME oder so, das kann man sich ja konfigurieren, wie man da lustig ist. Also ich würde mich da jetzt nicht drüber aufregen, dass die jetzt irgendwie einen anderen Standard-Style reinmachen.
Ja, ist aber schon komisch, dass da so eine riesengroße Aufregung ist. Klar kann man das wieder umkonfigurieren. Es gibt jetzt, glaube ich, auch eine Petition gegen diese Änderung und sowas. Und ich glaube, Herr Shuttleworth hat sich hingestellt und gesagt, wissen wir noch nicht, ist ja jetzt erstmal ein
Wurf. Ja, aber das tut doch keinem weh. Nee, also ich verstehe das nicht. Also ich meine, wenn man dieses komische Dock nicht haben will, dann wirft man es halt raus.
Ja, oder man macht die Knöpfe halt auf die andere Seite wieder.
Ja.
Da hat auch jemand gleich so ein Skript geschrieben, was das automatisch irgendwie auf die andere Seite konfiguriert wieder. Gibt es auch.
Und also so von meinem persönlichen Empfinden finde ich das jetzt nicht unbedingt hässlich, deshalb, ja.
Ist jetzt halt auch lila, ne? Hast du es schon gesagt?
Lila?
Lila, so pink-lila. Das hast du noch gar nicht gesehen? Also
das habe ich jetzt auf diesem Screenshot, also vielleicht ist das auch schon
nee, dann bist du noch nicht auf dem richtigen. Such mal nach dem neuen Style, weil vorher war Ubuntu diese Brauntöne. Und jetzt ist das ein Lila. Du kannst ja mal Lila und Ubuntu bei Google oder bei Purple der Suchmaschine. Kannst auch Lila eintippen. Es gibt genug deutsche Blogs zu dem Thema. Oder du gehst auf planetenblogger.de, ist es, glaube ich.
Du überforderst gerade meine Internetanbindung, bitte. Eins nach dem anderen.
Also, ich glaube, da hat jemand auch geblockt. Wir sind jetzt, es ist so ein neuer Planet, also so, wo mehrere Blogs aggregiert werden. Radiotux ist auch drin, nennt sich Planetenblogger. Oh, oder hier hat jemand Ubuntu, wiki.ubuntu.com Brand.
Das sieht doch mal gut aus.
Fresh da ich Brand. Da mal drauf. Oh, Logos.
Da. Ach, dieses Lila meinst du?
Ja, das Lila halt.
Ja, das geht doch.
Ja, ist halt jetzt nicht mehr braun, ist lila.
Puh, ja, ich meine, wenn man es braun haben will, dann macht man es halt wieder braun.
Ich fand das Braun noch nie toll, muss ich ganz ehrlich dazu geben. Das war immer so ein Grund, warum ich nicht Ubuntu benutze, weil ich das total hässlich fand. Also es war immer so, oh nee, Ubuntu braun, wer will denn das?
Also ich finde es ganz ehrlich gesagt echt schicker als dieses normale, was man so kennt.
Also ich finde das auch eine enorme Verbesserung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird auch mal Zeit nach, keine Ahnung, wie alt ist Ubuntu, 5 Jahre oder so, mal was Neues zu machen.
Jo.
Gut, also über die Knöpfe kann man sich jetzt echt streiten, ob man die auf der linken Seite haben muss, wie bei Apple. Oh, aber wenn sich das konfigurieren lässt mit einem einfachen Klick oder wer weiß, ob das überhaupt so Standard wird, habe ich kein Problem mit. Gut, ich bin ja auch kein Ubuntu-Benutzer. und das Lila, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich finde es besser als das Braun. Ein anderer Kritikpunkt ist ja bei Ubuntu noch, dass es ja dieses Ubuntu One gibt und es gibt jetzt auch einen Ubuntu Music Store. Hast du keine Ahnung von. Hast du noch nie gehört.
Richtig.
Gut, guckst wie ein Schwein ins Ohr weg.
Ja.
Und da ist auch immer die Kritik, dass die Canonical, die Firma hinter Ubuntu, quasi diese Marke missbraucht. Wo ich jetzt allerdings auch sage, ja, kann man so sehen. Sehe ich nicht so.
Ich meine mal ganz ehrlich, das ist ein Unternehmen, was irgendwann auch mal profitabel sein will und die stecken da halt auch jede Menge Geld in die Entwicklung von Ubuntu. Also warum sollen sie da nicht irgendwie davon profitieren, wenn sie da gute Software für bauen?
Ja.
Also
das einzige Problem natürlich an der Geschichte ist also Ubuntu One und auch so ein paar andere Sachen, auch ihr Launchpad und ihr Single Sign-On, was sie jetzt verwenden und so, das ist nicht komplett Open Source. Also das ist auch sowas, wo ich sage, könnte man dann schon machen. Dass man die Marke missbraucht, finde ich nicht so. Also da muss ich dir recht geben, ist halt ein Unternehmen, ja. Ist halt ihre Marke, können sie machen, was sie mit wollen. Und ich finde es eigentlich auch muss ich jetzt auch, gut, wie gesagt, ist aus der Sicht von einem Nicht-Ubuntu-Nutzer, ich finde es eigentlich auch gut, dass es quasi so ein, ja, so ein System für Einsteiger gibt, die halt sich in dieser Welt komplett wohlfühlen können, was einfach zum Einsteigen ist und die dann halt auch alles kriegen, die halt ihren Music Store haben, was man halt so von einem modernen, einfachen Betriebssystem auch erwartet, ja, dass ich alles unter einer Oberfläche krieg und dass das irgendwie alles gut integriert ist und funktioniert. Und die Leute, die halt finden, es ist so unfrei und es ist irgendwie blöd hier, es ist kommerziell oder so, oder es ist, ich kann nicht mehr alles damit machen, was ich früher machen konnte, die gehen eh zu einem anderen Linux. Also ich glaube, die meisten Power-User, die haben nicht halt irgendwie Ubuntu drauf, oder wenn sie es doch haben, dann leben sie halt damit.
Ja, ja, und auch so diese Problematik in Sachen Software-Store, das hatten wir ja auch schon mal, dass das halt auch so ein bisschen gefühltes Maß an Sicherheit mitbringt. Ich meine, wenn du dann irgendwie Repositories hast, von denen du zumindest halbwegs davon ausgehen kannst, dass da ein bisschen was geprüft wird und so, und wenn man dann sich noch, also ich persönlich finde es halt, wenn ich jetzt eine Alternative zu Programm X, da können wir nachher irgendwie bei unseren Picks mal drüber reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Alternative zu Programm X suche, dann wäre es doch vielleicht mal ganz cool, wenn ich irgendwie schon eine Plattform hätte, wo ich diese ganzen Sachen durchsuchen könnte und dann also mir schon in mein Betriebssystem integriert Bewertungen oder sonst irgendwas angucken könnte. Ich meine, es gibt diverse versplitterte Projekte. Ich meine, gerade der Frank betreibt ja viele so Portale, bei denen man da irgendwie nachgucken kann, was da los ist.
Ja.
Aber sowas unter einer einheitlichen Oberfläche zu bieten.
Gibt es ja bei Ubuntu, ja, oder soll es geben, diesen Ubuntu Store.
Darum meine ich ja. Darum meine ich ja. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich glaube, gerade den Einsteigern wird es stark weiterhelfen, weil ich meine, gut, es gibt viele Programme, die kennt man auch von anderen Betriebssystemen, aber dann gibt es halt wieder Sachen, die gibt es halt nur auf Linux, und da mal drauf zu stoßen und das irgendwie zu finden, ist halt auch so eine Sache.
Also bleibt festzuhalten. Ich finde es eine gute Entwicklung. Ich kann zwar auch Kritiker verstehen, aber meiner Meinung nach ist es zumindest für Canonical der richtige Schritt. Die müssen ja auch mal irgendwie Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen der Mark Shuttleworth noch hat, aber es wird garantiert auch nicht mehr.
Ja, aber ich glaube, das reicht auch noch eine Weile.
Ja, aber halt auch nicht bis in alle Ewigkeit. Also irgendwie müssen die sich mal was überlegen. Es gibt jetzt, glaube ich, auch dieses Ubuntu One, gibt es jetzt auch für KDE. Habe ich gelesen, lässt sich jetzt auch irgendwie in den KDE-Desktop integrieren und ja, auch eine Möglichkeit, seine Sachen zu synchronisieren, auf mehreren Rechnern das gleich zu behalten, aber geht halt nur unter Ubuntu zurzeit, beziehungsweise auch unter anderen Linuxen bestimmt, aber halt nicht unter anderen Betriebssystemen. Ja, also, wie gesagt, da können wir jetzt gerne uns auch nochmal Kritik anhören, ich bin mal gespannt, was da in den Kommentaren kommt. Ich finde,
also
für Einsteiger ist es der richtige Schritt.
Und ich würde sagen, man sollte da halt auch pragmatisch bleiben. Ich meine, wenn einem das nicht passt, was Ubuntu oder Mike Shuttleworth da treiben, dann benutzt man halt ein anderes Linux. Ich meine, was soll's?
Und es gibt ja ist ja nicht so, als würde es da zu wenig Auswahl geben.
Ja, also ich meine, und wenn es nur der Schritt ist, dass man dann sagt, okay, dann benutze ich halt irgendwie Debian oder so. Ich meine, das ist ja dann, wenn man das Paketmanagement kennt, ist das ja auch dasselbe.
Oder irgendeine Ubuntu-Abspaltung, da gibt es auch schon genug.
Da gibt es auch schon mehr als genug, da hast du auch wieder recht, ja.
Es ist ja nicht so, als würde man damit leben müssen unbedingt. Okay, haben wir noch was an News oder sollen wir jetzt mal, sollen wir nochmal auf deine...
Was haben wir denn noch an News?
Genau, Mint, das ist ja auch also diese Distribution, die von Ubuntu abstammt, die ja auch ziemlich gehypt ist und die auch sehr viel benutzt wird.
Ach, wir haben noch den Hackerspace.
Wir haben noch den Hackerspace.
Also wir können das auch als was anderes taggen, aber ich habe das jetzt mal unter News reingeschrieben.
Ja, erzähl mal, was der Hackerspace sein soll.
Genau, es begab sich vor, ich glaube, 2,5 Wochen war es ungefähr. Da wurde Stuttgarts erster Hackerspace gegründet, der Shack e.V. Also S-Hack e.V.
What the fuck is this?
Ein Hackerspace ist so im Prinzip ein Raum, wo sich technikbegeisterte Leute, also so ein Verein zusammen mit einem Raum, wo sich technikbegeisterte Leute treffen können, um coole Projekte zu machen. Also wir sind da momentan auf der Suche nach einem Raum. Da gibt es mittlerweile schon ein paar konkrete Angebote. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. muss ich sagen. Also da sind jetzt auch schon echt viele, viele coole Leute mit dabei, die man da so kennengelernt hat. Also auch relativ viele Elektronik-Hacker, die irgendwie mit Microcontrollern arbeiten und irgendwie Quadrocopter bauen und so.
Cool.
Also so richtig cooler Scheiß. Und ja, da die treffen sich jetzt momentan seit Neustimmen jeden Mittwoch. Vorerst im Jugendhaus Mitte, so wie ich das gestern auf der Mailingliste mitbekommen hatte. Ich hatte leider gestern keine Zeit, dahin zu gehen. Und die Pläne für den wirklichen Raum werden auch immer konkreter. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Räume, die wir uns da momentan angeguckt haben, die sind eigentlich preislich...
Naja, Stuttgart, ja, Innenstadt ist halt...
Ja, richtig. Also wir können sie uns für ein paar Monate leisten, aber dann müssen wir halt davon ausgehen, dass wir mehr Mitglieder bekommen und die Mitgliedsbeiträge, die sind auch mehr als vernünftig. Also man zahlt ja irgendwie als Student und Schüler 8 Euro im Monat und als Normalverdiener 20. Und dafür bekommt man dann einen coolen Raum. Es wird Clubmate-Verkauf geben.
Juhu! In Stuttgart ist übrigens, muss man dazu
richtig
sagen,
richtig.
Also Seltenheit.
Und also auch bei den Treffen, da gab es dann irgendwie Clubmate für 60 Cent die Flasche. Das ist ja auch noch preislich total im Rahmen. Also mehr als im Rahmen. Ich habe noch nie Clubmate so billig bekommen.
Subventioniert.
Ja. Also wer da mal Lust drauf hat, wer irgendwie technisch interessiert ist und sich das mal angucken kann, der soll da mal irgendwie sich auf die Public-Mail-Liste einschreiben, die man unter checkspace.de findet. Der kann den Blog abonnieren, der kann zu Treffen kommen und ja, also neue Gesichter sind da immer gern gesehen und das ist ein Haufen cooler Leute, die coole Sachen machen.
Ist der die ganze Zeit offen oder treffen die sich tatsächlich nur immer einmal in der Woche? Also kann ich dann den ganzen Tag mich hinsetzen und basteln?
Also wenn wir einen Raum haben, es gibt ja momentan noch keinen Raum.
Okay.
Wenn da ein Raum ist, dann ist wenn da der Raum erstmal bezogen ist und so weiter, dann ist geplant, ein Schließsystem zu installieren, womit dann sich jedes Mitglied 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zugang verschaffen kann.
Das ist ein Konzept, was es auch in anderen Städten gibt?
Richtig, also ich glaube, das gibt's schon, also das ist eigentlich ein Konzept, was ursprünglich schon aus Deutschland stammt. Das kannten die Leute zum Beispiel aus so Sachen wie ich komme ja ursprünglich aus Karlsruhe, da gab's Entropia e.V., also der CCC Karlsruhe, die hatten da so ein Vereinsheim und haben da auch so eine Art Hackerspace. Die CCCler in Berlin haben mit dem CCCB auch so ein Vereinsheim, was im Endeffekt schon ein Hackerspace ist. Und das Ganze ist jetzt im Jahr 2008 so über den Kongress mal explosionsartig, würde ich fast bezeichnen, über den großen Teich nach Amerika geschwappt. Und da haben sich jetzt so in fast jeder, in den ganzen großen Städten haben sich da Hackerspaces gegründet. Mhm. Und in Stuttgart gab es lange keinen. Und vor ein paar Monaten bin ich da irgendwie auf einen Eintrag im Hackerspaces-Wiki gestoßen und fand es ganz interessant und bin dann da mal zu der Gründungsveranstaltung hingegangen.
Okay.
Jo.
Es gibt auch ein Chaos Radio Express dazu.
Richtig.
Habe ich gerade
richtig.
Im Chat gesehen.
Da wurden die Leute interviewt, die diese 2008 vorgestellten Hackerspaces Design Patterns geschrieben haben. Sehr interessant und auch vor allem sehr aufschlussreich, was man denn da so Cooles mitmachen kann und so. Gut. Und ich denke, gerade so dieses Konzept, dann dedizierten Raum zu haben, um wirklich mal zu sagen zu können, ich löte jetzt irgendwas oder ich schraube irgendwas oder ich code irgendwas und lasse dann mein Zeug mal liegen, wenn ich noch nicht damit fertig bin und kann dann irgendwann später mit weitermachen, das ist halt schon cool, weil wenn ich das jetzt hier in meiner Wohnung machen würde, dann würde da halt dauernd Kram rumliegen und macht ja auch nicht so viel Spaß dann.
In Essen gibt es noch dieses Unperfekthaus, da gibt es auch so einen Elektronik-Bastelraum.
Genau, also auch ziemlich bekannt ist das Metalab in Wien.
Ja.
Und ansonsten gibt es, glaube ich, in Köln noch den C4 vom Chaos Computer Club Köln. Ansonsten kann man sich da mal im Hackerspaces,
auf
hackerspaces.org, kann man sich mal umgucken. Da gibt es in vielen großen Städten mittlerweile solche Einrichtungen und ich finde es einfach eine coole Sache und deshalb bin ich da jetzt auch dabei.
Kommen wir jetzt zu einem bisschen Hardware-Thema. Wir waren ja gerade schon so ein bisschen in der Hardware-Ecke. SSD.
Richtig.
Du hast dir eine gekauft.
Ich habe mir eine gekauft.
Was ist das überhaupt?
Braucht
man das? Wozu überhaupt?
Bedingt.
Ich will auch.
kauf dir eine. also eine SSD.
Spendet mir eine SSD.
Genau, spendet eine SSD für den Ingo. Mhm. Eine SSD ist im Endeffekt eine Solid State Disk. Das kann man grob als Festplattenersatz mit Flash-Speicher, also mit Random Access Memory, bezeichnen, auf den man halt schön schnell zugreifen kann und wo kein Leseschreibkopf mehr in der Gegend rumfahren muss und bestimmte Teile suchen muss, sondern das geht alles schick schnell und die sind mittlerweile auch so weit, dass man die auch wirklich als Festplattenersatz einsetzen kann.
Also klar, quasi meine kleine SD-Karte, die ich so in Fotoapparat schiebe, bloß in groß.
Ja, bloß in groß und dann sind da ganz viele solche SD-Karten drauf und die werden dann, das wird dann praktisch über den Controller verteilt, dass das von der Schreib- und Lesegeschwindigkeit her schnell genug ist, dass man das als guten Festplattenersatz benutzen kann.
Okay.
So viel zum Thema SSD. Ich habe mir eine gekauft, allein aus dem Grund, weil ich das mal cool finde und mal ausprobieren wollte. Ich habe eine OCC Vertex 60 GB gekauft und habe die jetzt hier drin. So, die läuft und man hört sie nicht, weil sie hat keine mechanischen Geräusche.
Also gleich noch leiser als vorher.
Ja, richtig.
Und schneller auch?
Dazu wollte ich jetzt dann gleich kommen. Bedingt ja, also spürbar ja, auf jeden Fall. Hat mir mehr gebracht als mein Upgrade vom RAM damals auf von 1 auf 3 GB. Also man merkt halt einfach, Programme starten schneller, das Wechseln zwischen virtuellen Desktops geht, warum auch immer, ich habe das bis jetzt noch nicht wirklich verstanden, auch schneller, das Booten geht schneller und allgemein, wenn man mit Dateien arbeitet und wenn man sein Paketmanagement updatet und so, das merkt man schon deutlich. Bei mir kommt hier limitierend hinzu, also diese SSD ist eigentlich schon ziemlich schnell, die macht laut Hersteller lesend 230 Megabyte pro Sekunde und schreibend, glaube ich, um die 150, 140 rum. Das Limitierende daran ist bei mir allerdings nicht die SSD, sondern mein SATA-Bus.
Okay.
Weil...
Du hast nur SATA 1 oder 2 oder
richtig.
So.
Richtig. Okay. Der macht irgendwie nur 100 Megabyte die Sekunde und dann habe ich die SSD auch noch verschlüsselt. Das heißt, ich bekomme da, bekomm da hinten raus... sagen wir es mal so, zwischen 16 und 80 Megabyte pro Sekunde, was für eine Notebook-Platte immer noch verdammt schnell ist. Und was ich also deutlich spüre, also der reine Durchsatz ist ja auch nicht immer ausschlaggebend, wenn man zum Beispiel mit vielen kleinen Dateien arbeitet, ist ja auch die Zeit, die man braucht, um auf eine Datei zuzugreifen, wichtig.
Verschlüsselt mit DEM-Crypt oder?
Crypt Setup Lux. Mhm.
Ja, ja.
Also okay. Device Mapper.
Ja. Genau.
Ich habe da bei der Gelegenheit auch gleich mal mein komplettes Storage-Setup hier neu gebaut und habe irgendwie LVM rausgeworfen, weil ich gemerkt habe, irgendwie auch für ein Notebook ist das nicht so richtig.
Ja, weil toll. Du ja nicht groß irgendwie die
Größe änderst. Es ist schon bequem, wenn man da halt sagt, okay, ich habe jetzt halt irgendwie noch in so ein paar Gigabyte, wo ich dann irgendwie noch was nachschieben kann, aber so, wenn man mal seine Partitionsgröße so rausbekommen hat, was man denn so braucht, macht's nicht wirklich viel Sinn auf einem Notebook. Also auf dem Desktop benutze ich das immer noch gern. Hier auf dem Notebook.
Oder auf dem Server macht's auch Sinn.
Richtig.
Also ich hab zwei Systempartitionen, so um die 30 Gigabyte und dann habe ich eine große Home-Partition, das reicht eigentlich. Also ich habe immer zwei Betriebssysteme, weil ich immer mir mindestens eins zerschieße. Gerade laufen mal gerade beide, aber es kann immer mal sein und die Home-Partition wird halt von beiden zugegriffen, von daher.
Ja.
Und die ist dann halt auch verschlüsselt.
Also da 60 Gig da noch ein bisschen wenig sind, so.
Ja.
Weil ich habe jetzt halt hier auch noch so Sachen wie virtuelle Maschinen drauf und so weiter, habe ich mir doch gedacht, hey, dein CD-Laufwerk brauchst du eigentlich eh nicht.
Nee,
so
kein Mensch.
Also so optische Laufwerke sind ja eh letztes Jahrtausend und so, braucht man ja eh überhaupt nicht.
Ich guck mal gerade, kann ich bei meinem was reinstecken?
Erzähl mal. Und da mein ThinkPad T60, was ich hier habe, genauso ähnlich wie bei dir, so einen Slot hat, wo man dann halt Sachen reinstecken kann, habe ich einfach mein CD-Laufwerk rausgenommen, habe da so einen Adapter gekauft und habe eine Festplatte reingesteckt. Ist jetzt leider nur über irgendwie ATA 33 angebunden, was für die Daten, die da drauf liegen, reicht. Also ich habe jetzt da mal meine andere 320 GB Platte, habe ich jetzt hier statt einem CD-Laufwerk drin und habe dann praktisch so ein Setup, wo ich sowohl genug Speicher zur Verfügung habe für das, was ich so brauche, als auch genug Geschwindigkeit. Und ich bin damit total glücklich und Das Einzige, was ich jetzt irgendwie mal so ein bisschen bemängeln muss, wenn ich kein CD-Laufwerk mehr habe, wäre halt, ich muss jetzt irgendwie an meinen Desktop-Rechner, wenn ich mal irgendwie gekaufte Musik einlesen will. Aber damit kann man leben und unterwegs mache ich das eh selten.
Also ich kaufe Musik online ein und dann...
Ja, es gibt so gewisse Alben, die gibt es noch nicht wirklich als MP3-Download und ja.
Okay, aber der eine Zweck geht schon. Was kostet das Ganze jetzt? Also was kostet die SSD?
Die hat mich stolze 170 Euro gekostet.
Geht ja noch.
Ja, ist für eine SSD eigentlich, also gerade auch für diese, die hat so einen Indilix-Controller oder ich krieg den Namen gerade nicht mehr zusammen, irgendwas, was mit I beginnt, das soll auf jeden Fall super gut sein und die hat auch irgendwie 64 Megabyte Cache und ist da ganz fix und für den Preis fand ich die eigentlich jetzt fand ich das vertretbar. Vor allem hat es mir jetzt halt im Endeffekt die Lebensdauer von meinem Notebook ein bisschen ja erweitert, weil ich dann dadurch, dass das Ganze wieder schneller reagiert und Programme wieder schneller laufen und ich irgendwie keine Probleme mehr habe, wenn ich irgendwie in einer Entwicklungsumgebung ganz viele Files offen habe und so, kann ich jetzt dann noch ein paar Monate mal gucken, wie lang damit arbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie ein neues Notebook brauche.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich überlege gerade auch, ob ich mir jetzt mal ein neues Notebook kaufe oder ob ich das noch anfange aufzurüsten.
Ja, also die Überlegung war bei mir halt auch da. Ich habe mir ja schon irgendwie in unserer Vorweihnachtsfolge überlegt, ob ich mir ein neues Notebook kaufen soll. Und bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich irgendwie vorerst nochmal warte, bis da irgendwie die neue Prozessorgeneration Einzug gehalten hat.
Dieses iCore.
Genau.
Core i5,
7,
Gedöns,
was auch immer. Ja. Und die haben dann auch schon irgendwie Grafikchip auf der CPU und brauchen deshalb weniger Strom und so.
Ah ja.
Deshalb fand ich das eigentlich so ein guter Kompromiss und dass die große Platte so langsam angebunden ist, merke ich eigentlich auch relativ selten.
Was kostet dieser Adapter?
Müsste ich nachgucken, so 20, 30 Euro rum, also bezahlbar.
Das ist jetzt ein IBM ThinkPad, ne?
Genau.
Eins der alten Generation, da steht sogar noch IBM drauf.
Es ist aber schon von Lenovo gefertigt, was man in diesem Schriftzug hier vorne sieht. Okay. Es ist ein T60. Also, ja, ist jetzt auch stolze 3 Jahre alt. Also, so lange hat bei mir noch kein Rechner gehalten.
Meins ist auch bald so alt, ja.
Und, ja, also, für mich hat es sich gelohnt. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich jetzt irgendwie die volle Bandbreite der SSD mal austesten könnte. Ich werde die wahrscheinlich dann, wenn ich irgendwie mal ein neues Notebook anschaffe, entweder ins Neue reinbauen oder halt im Desktop verwenden. Also gerade ein Freund von mir, der Kai, der hier auch schon zweimal, glaube ich, zu Gast war, der hat mich eigentlich darauf gebracht, weil der irgendwie mal so total, der hat sich total gefreut und hat sich eine SSD für den Desktop gekauft und da hat das halt noch viel mehr gemerkt.
Jetzt wollte ich irgendwas sagen und hab's vergessen. Verdammt. Ich werde alt. Du stößt hier gegen das Kabel. Ja, du musst aufpassen.
Ich knacke.
Was wollte ich denn jetzt fragen? Es ist, weil ich nicht meinen Zettel vor mir habe. Normalerweise habe ich immer so einen Zettel dabei und schreibe mir immer wenn ich einen Geistesblitz habe, wenigstens ein Stichwort auf. Jetzt habe ich es vergessen. Egal.
Wir kommen vielleicht später nochmal dazu.
Ja, war dann wohl nicht so wichtig. Ja, rundum schönes Paket könnte man sich auch überlegen zu besorgen. Diese Einschübe gibt es für mehr Notebooks, weißt du das?
Also ich habe mich mal ein bisschen informiert, weil ich mal überlegt habe, so ein Dell-Notebook zu kaufen, so ein Latitude, und da kriegt man für ein paar Euro mehr, kriegt man, glaube ich, für Dell-Notebooks, kriegt man sowas auch. Mhm. Ich habe auch schon von so custom gefrästen Edel-Adaptern für MacBook Pros gehört. Scheint auch zu funktionieren. Mhm. Kostet allerdings ein bisschen mehr als 30 Euro. plus nochmal SSD. Also es scheint einige Notebooks zu geben und gerade auch vielleicht irgendwie, wenn man dann so ein, weiß nicht, vielleicht mal bei so einem Netbook oder so, wobei da ist wahrscheinlich die CPU dann auch wieder der Flaschenhals eher. Aber so im Großen und Ganzen lohnt sich das, glaube ich, schon.
Und Wie kriege ich dann raus, wie schnell mein SATA-Bus ist?
Also ich habe es rausgekriegt, indem ich es angeschlossen habe und dann mit HD-Paar mal geguckt habe, was da durchgeht.
Das ist ja blöd, wenn ich das vorher rauskriegen will. Gibt es nicht einen
Linux-Befehl? Bestimmt. Müsste ich jetzt raten und googeln und keine Ahnung. Hier im Chat wird jetzt gerade empfohlen, dass man mal aufs Datenblatt schauen soll. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. das geht bestimmt irgendwie. Ich muss dazu sagen, selbst bevor ich die Platte bestellt hatte, habe ich mitgekriegt, dass es habe ich schon im Internet nachgelesen, dass es bei manchen ThinkPad der Fall sein soll. Ich hab's mal drauf ankommen lassen, hab's mal ausprobiert und wie gesagt.
Gut, sind ja nur 25%, die es jetzt weniger sind.
Nee.
Was?
Der Bass macht 100 Megabyte, die SSD macht 230 Megabyte pro Sekunde.
Also, ja gut, dann ist doch das schon mehr als doppelt so viel.
Ja, natürlich. Aber im Vergleich zu einer normalen Festplatte merkt man es immer noch ziemlich. Hm. Und wenn ich das Notebook irgendwann mal nicht mehr benutzen werde oder irgendwie verkaufe oder was auch immer, dann kann ich die SSD schön weiterverwenden. Vielleicht für einen leisen Mediarechner oder sonst irgendwas kann man sich ja alles Mögliche ausdenken. Und ein weiterer Vorteil, den ich letztens irgendwie mal gehört habe, ist, dass man jetzt auch so ohne schlechtes Gewissen zu haben sein Notebook rumwerfen kann. Was ich natürlich nicht machen werde, aber
ins Wasser eintauchen kann. Also zumindest die SSD.
Die SSD, die ist wasserdicht.
Ja.
Wirklich.
Also soll wohl gehen, dass man die jetzt, weil Festplatten kannst du aber nicht eintauchen. Also ja. Ich weiß nicht, ob sie wasserdicht ist, aber selbst wenn sie nicht wasserdicht ist, macht das nichts.
Du meinst so wegen Ölrechner und so?
Nein, ich meine, wenn in eine Festplatte Wasser eindringt, wäre sie putt.
Ja.
Ja, wenn da Wasser eindringt, dann trocknet es wieder.
Kommt drauf an, ob da noch Strom drauf ist und so und ob da irgendwie. Aber ja genau, natürlich. Und das Ganze ist halt weniger stoßempfindlich, da es keine beweglichen Teile mehr gibt.
Das heißt, ich kann jetzt einfach auf deinen Laptop hauen?
Könntest du, aber neben der SSD ist noch die andere Platte.
Egal, die braucht ja kein Mensch.
Oh. Naja.
Gut, er will nicht, dass ich auf meinen Laptop hau. Auf deinen Laptop raus.
Ja. Also ich könnte jetzt auch anfangen, auf deinen Laptop zu hauen, aber ich glaube, das macht keinen Spaß.
Der ist sowieso schon kaputt.
Echt?
Naja, der fällt ja auseinander hier.
Ach. Ja. Also das Einzige, was... das war diese Sache mit dem abnehmbaren Display.
Ja, genau. Ich sollte mal bei Apple anrufen und sagen, Scheißdreck hier.
Genau.
Wo wollte ich... Apple?
Dell. Gerade habe ich gedacht, Apple?
Das ist, weil ich da gerade gelesen habe, es kostet 360 Euro. Bei Apple
dieses
du dafür 30 Drive. Euro hast.
Leute. Nee. Solid State Drive wäre der Aufpreis für eine 128 Gigabyte SSD.
Also ist schon eingebaut.
Schon eingebaut in den MacBook Pro, allerdings ohne so einen Adapter. Also da hat man halt nur eine SSD statt einer normalen Festplatte drin.
Ja.
Das kann man natürlich auch machen, wäre mir allerdings momentan zu teuer. Also wenn man sich das leisten will, es gibt schon so irgendwie 256 Gigabyte SSDs, aber die kosten dann halt dementsprechend, keine Ahnung, 800 Euro oder so. Wäre mir ein bisschen zu teuer.
Ja, wenn man es dann braucht.
Ja.
Gut, dann schließen wir das Hardware-Thema ab und kommen wieder zu so Weichware.
Weichware.
Chrome,
ja.
Was ganz Weiches.
Super, super weich. also letzte Woche war am letzten Freitag hier an der HDM war so ein Google Chrome Hackathon, hat sich das Ganze genannt. Was da im Endeffekt passiert ist, war, dass es gab leckeres Essen und es war ein Google-Mitarbeiter da, der uns mal erklärt hat, wie man so für Chrome Extensions entwickelt. Und wir werden da jetzt bis zum Sonntag noch an einer Extension weiterarbeiten, die wir dann dort einreichen wollen. Und zu der Gelegenheit habe ich mich jetzt ein bisschen tiefer mit JavaScript und Chrome beschäftigt und ich finde, der Browser wird immer besser. Also so gerade Extensions installieren zu können und die updaten sich automatisch und
das kann Firefox auch.
Nee.
Was?
Nicht in der Art.
Nicht in der Art, warum nicht?
Weil die Chrome-Extension sich einfach im Hintergrund updaten. Du machst deinen Browser auf und wenn es eine Extension gibt, dann, also gerade als Entwickler finde ich das extrem gut, dass man dann halt davon ausgehen kann, dass immer die neueste Version der Extension auf den Browsern verfügbar ist.
Ohne dass ich das merke?
Richtig.
Das ist gruselig.
Für Extensions finde ich es jetzt zum Teil sinnvoll. Zum anderen, was mir beim Firefox immer extrem auf die Nerven geht, ist dieses dauernde Neugestarte, wenn ich irgendwie was abgedatet oder neu installiert habe oder deinstallieren möchte. Das Ganze hat man beim Chrome nicht. Das läuft im komplett im laufenden Betrieb, kann ich da Extensions rein rausladen, kann, die werden abgedatet, ich kann sie irgendwie wieder entfernen und das funktioniert alles, ohne dass ich den Browser irgendwie neu starten muss.
Mhm. Gut, okay, das ist toll, aber dass das sich im Hintergrund updatet, ohne dass ich das merke, naja, gut.
Da gibt es bestimmt auch noch eine Option für, dass man das deaktivieren kann. Ich habe es nur noch nicht gefunden.
Gilt das alles auch für Chromium?
Ich rede hier, also das, was ich hier gerade erzähle, gilt eigentlich nur für Chromium. Weil, also das ist so dieses, diesen Browser, den ich momentan am Ausprobieren bin und auf dem ich momentan entwickle. Bei der Arbeit benutze ich auch auf Windows den normalen Chrome. Ist vergleichbar. Also mir sind bisher noch keine großen Unterschiede aufgefallen, ehrlich gesagt. Es gibt dann auch noch den Iron, der leider in der letzten Zeit ein bisschen hinterherhinkt in Sachen Updates. Also das sind die die Versionen, die da gerade aktuell sind, noch hinter denen von Chromium und vom normalen Chrome.
Das Iron ist einfach, wir patchen mal alles, was sicherheitsbedenklich Google-Tracking-mäßig ist, raus.
Richtig. Wobei ich jetzt gesehen habe, also gerade in dem Bild von Chromium, was ich drauf habe, kann man diese Sachen mit Search Suggestions in der Suchbar und so kann man auch alle deaktivieren.
Dann ist es nicht mehr unbedingt nötig. Und hat der auch so eine eigene komische UID oder so?
Das wollte ich mal rausfinden. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, mich da wirklich mit einem Sniffer dazwischen zu hängen und mal zu gucken, was da übermittelt wird.
Mach das doch mal.
Oder was sollte ich mal machen? Also mir ist momentan nicht so wichtig, weil ich den Browser nicht produktiv einsetze, sondern nur so ein bisschen zum Rumspielen und zum YouTube-Videos in HTML5 gucken und so und zum Wave-Anzeigen. Und da das eh alles Google-Dienste sind, ist mir das dann auch so. Ja.
Das weiß Google eh so oder so.
Ja, in der Wave wurde mal gefragt, was es denn für gute Chrome-Extensions gibt, um Werbung loszuwerden. Und also ich war echt erstaunt, weil wir mussten da ja uns jetzt auch so ein Konzept ausdenken, was wir denn von Extension bauen, damit wir in dem Wettbewerb so mitmachen. Und da haben wir dann halt auch mal geguckt, wie es denn so aussieht, was es denn momentan gibt. Und es gibt erstaunlich viel. Also ich glaube, die sind mittlerweile bei irgendwie über 3000 Extensions angelangt. Und so diese Standardsachen, die man so alle, die aus dem Firefox gewohnt ist und kennt und so und braucht, also ich brauche sie zumindest zum Großteil, die gibt's auch schon zum Großteil für Chrome. In ähnlicher Form oder portiert. Gerade in Sachen Werbung blockieren, da gibt's zwei Sachen. Da gibt's einmal den, wie heißt er denn? Es gibt den Adblock Plus oder den normalen Adblock, den man schon aus dem Firefox kennt. Und dann gibt's noch so ein Tool, das nennt sich AdSweep, was auch ziemlich gut funktioniert und damit wird man eigentlich schon relativ viel Werbung los. Wenn man noch spezielle Bereiche von Webseiten ausblenden will, dann gibt's für Chrome bzw. Chromium oder Iron gibt's dann auch noch diesen Adblock Plus Element Hiding Helper, den es auch für den Firefox gibt. Da kann man dann so ein bisschen visuell mit so einem Rand außenrum mit der Maus rumfahren und irgendwie seinen Browser sagen, welche Teile von Webseiten man denn dauerhaft ausblenden will und so. Das geht auch.
Wo finde ich denn diese ganzen Extensions?
Die gibt's auf, Moment, jetzt muss ich mal kurz hier draufklicken. Also man kann sich irgendwie in seinem Extension-Menü einfach auf Get More Extensions klicken und dann wird man irgendwie weitergeleitet auf chrome.google.com/extensions. Und da findet man dann die ganzen Sachen, da gibt's auch ähnlich wie beim Firefox so dann so die Charts, was ist denn gerade am beliebtesten und was wird am öftesten runtergeladen und was ist am besten bewertet und so. Findet man da alles. Und ich finde, also gerade von der Architektur her und von der Geschwindigkeit her und so, also ist er dem Firefox schon derbe überlegen. Finde ich jetzt persönlich. Also man merkt ja gerade in der Browse-Geschwindigkeit und in der Geschwindigkeit, wie er Seiten rendert und so weiter und JavaScript ausführt. Was mich persönlich so ein bisschen stört, ist, ich habe noch kein Feature gefunden, wie ich irgendwie so einen Master-Passwort für meinen Passwort-Safe im Browser setzen kann. Das gibt's irgendwie nicht. Da gibt's auch schon Bug-Reports, die sich darüber beschweren. Und ich kann noch keinen Mittelmaus scrollen machen. Also was ich halt gerne mache, ich habe so hier so einen Trackpoint und ich scroll dann halt immer mit der mittleren Maustaste so hoch und runter und das geht irgendwie beim Chrome noch nicht. Aha. Jo.
Ansonsten gibt es ja echt zigtausend Extensions schon mittlerweile.
Richtig, also da gibt es schon wirklich viele. Wir haben schon, also wir haben dann irgendwelche Ideen von wegen, wir möchten gerne Webseiten parsen und dann gucken, ob da irgendwo Preise für bestimmte Währungen eingeblendet sind und dann halt die Möglichkeit haben, uns die umrechnen zu lassen, live und so. Das gibt's aber schon alles und wir hatten dann noch mehrere andere Ideen und wir arbeiten jetzt gerade an einer, die wir jetzt hier umsetzen wollen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir damit noch fertig werden und ob das irgendwie was wird. Und wir können ja da mal berichten.
Bis wann muss das werden?
Bis Sonntag.
Oh,
ja.
Das ist ja nicht mehr viel Zeit.
Ja, darum sind wir die letzten Tage auch so ein bisschen...
Deswegen habe ich dich heute auch um 13 Uhr geweckt und
genau,
gesagt, du schläfst noch.
Ja, genau, da hat mich der Ingo aus dem Bett geklingelt, weil ich gestern Nacht noch bis spät am Programmieren war. Ja, ansonsten, also wenn das jemand interessieren würde, könnten wir auch noch kurz was über diese Extensions erzählen. Das finde ich irgendwie echt schick gelöst, was die da machen.
Pff, mach doch, also ich habe ja keinen Plan davon, erzähl mir was.
Ja, also Ingo,
ja,
du kennst das Web.
Ich kenne das Internet, ja.
Ja, ja. Du kennst HTML, CSS und JavaScript.
Habe ich schon mal was von gehört, ja.
Richtig, damit baut man Chrome Extensions.
Ah, mit mehr nicht.
Richtig. Also es gibt im Endeffekt so ein paar Teile. Es gibt so einen so eine Unterscheidung zwischen Browser Action und Page Action. Page Action wäre zum Beispiel, ich gehe auf eine Seite und da ist ein RSS irgendwie verlinkt. Ein RSS-Feed und ich kann da draufklicken und kann den irgendwo hinzufügen. Das war jetzt zum Beispiel eine Page-Action, die für einzelne Seiten gilt. Dann gibt es Browser-Actions, wie zum Beispiel irgendwie ein Wave-Notifier, der dann halt irgendwie in der Gegend rum animiert und blinkt, wenn es neue Nachrichten in der Wave gibt und so. Die gelten dann für den kompletten Browser. Und dann gibt es so Background-Pages, in denen man so länger laufende Prozesse machen kann. Das sind auch nur HTML-Seiten, in denen JavaScript ausgeführt wird. Und es gibt Content-Scripts, mit denen man Inhalte von Webseiten verändern kann. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Aha. Und das Ganze wird in so einem Manifest festgelegt. Das Manifest ist in JSON geschrieben, ist auch gut lesbar und schnell runtergeschrieben. Und da kann man dann halt auch noch so Zusatzfeatures wie ich möchte jetzt meine Tabs managen können oder ich möchte Cross-Domain-Requests machen, was übersetzt eigentlich so viel heißt wie ich möchte von meinem Browser aus mit der Außenwelt kommunizieren können. Kann man für bestimmte Domains oder für alles, also so mit Wildcards freischalten. Tut auch ziemlich gut und dieses Permission-System, das haben wir, glaube ich, schon mal für Android erläutert. Und so ähnlich ist es in Chrome auch.
Also wer JavaScript und sowas kann, der...
Genau, und da gibt es dann halt noch so mehrere stabile APIs und ein paar experimentelle, mit denen man dann halt im Endeffekt auf Spezialfunktionen des Browsers zugreifen kann. Also man kann halt, was wir jetzt in unserer Extension gerade machen, wir greifen relativ stark auf diese Tab-API zu. Wir können dann praktisch sagen, wie viele Tabs offen sind und wie die verwendet werden und so, um da coole Sachen mitzumachen. Und man kann das Ganze natürlich auch mit Fenstern machen und kann auf Zuruf bestimmtes CSS in Seiten reinladen, um die zu verändern und so. Man kann da echt coole Sachen mitmachen. Und vor allem, was ich halt extrem wichtig finde, die komplette Benutzung ist meiner Meinung nach viel konsistenter als beim Firefox. Also es gibt im Endeffekt nur zwei Sachen, wo man Buttons hat. Das ist eine Page-Action oder eine Browser-Action und man kann nicht beides haben. Und ansonsten versteckt sich halt nirgends irgendwelche, also verstecken sich nirgends irgendwelche Teile von der Extension, die man erst suchen muss. Also ich kenne das zum Beispiel vom Firefox, da muss man in irgendwelchen Kontextmenüs oder in irgendwelchen Untermenüs oder auf Extras oder irgendwie oben in der Browserleiste oder unten in der Browserleiste muss man dann irgendwie Funktionen suchen und da hat man es halt im Endeffekt alles konsistent an einem Ort und das funktioniert. Ja, also ich denke...
So viel zur Entwicklung.
Genau, kann man sich mal angucken. Legends ist auch Jetpack für Mozilla Firefox released worden.
Was das?
Was Ähnliches macht, das ist im Endeffekt auch eine JavaScript-API, mit der man Extensions schreiben kann, damit man sich nicht mehr mit diesem XML-Zeug rumschlagen muss.
Mhm. Und ich meine, die JavaScript-Engine von Firefox wird ja auch immer schneller.
Ja, da gibt's jetzt den Jägermonkey. Habe ich jetzt nur mal gesagt, weil ich den Namen ziemlich cool finde.
Jägermeister, Jägermonkey.
Mhm. Ja, Jägermonkey, genau. Die versuchen jetzt halt auch mit allen Mitteln ihr JavaScript schnell zu kriegen und ist auch wichtig, weil die anderen rennen denen momentan davon. Also ich glaube gerade irgendwie Opera hat jetzt auf einen Schlag ihre JavaScript-Engine um das Sechsfache beschleunigt und V8 im Chrome ist auch verdammt schnell, also ich glaube momentan sogar einer der schnellsten. Ich weiß gar nicht, wie heißt diese Engine? Squirrelfish? Squirrelfish Extreme heißt sie beim Safari, glaube ich. Hm. Die ist auch ziemlich schnell und da muss Mozilla jetzt halt einfach gucken, dass sie nachziehen, weil also wer mal irgendwie so ein Wave über eine längere Zeit in einem Firefox bedient hat, der weiß, glaube ich, von was ich rede.
Ja, gut, aber das ist halt, ja, ich meine, Wave ist Google, Chrome ist Google. Wer weiß, was die da so noch machen.
Nee, das ist nur normales GWT. Also da wird halt JavaScript generiert. Und da merkt man halt schon die Ausführungsgeschwindigkeit. Sollte es noch irgendwelche anderen Sachen geben, die Leute interessieren in Sachen Extensions? Ich kann ja mal gucken, was ich so testweise mal installiert habe. Ich habe hier irgendwie diesen Adblock, diesen Element Hiding Helper, dann irgendwie eine Read It Later Extension, diese Extension, die der Mark Legends empfohlen hat, um PDFs anzugucken. Es gibt Delicious-Integration, es gibt eine Flashblock-Extension, mit der man Flash irgendwie nur auf Klick aktivieren kann. Und es gibt so Notifier für Wave und sonstige Google-Dienste. Und was ich halt zum Entwickeln noch habe, ist dieser Speedtracer. Der ist ziemlich cool. Da kann man dann halt gucken, welche Teile seiner Webseite, wie viele Taktzyklen und was auch immer verbrauchen und man kann da halt irgendwie seine Webseite aufs Maximum optimieren.
Okay. Gibt es auch sowas wie diesen Firebug oder so?
Also
Web-Developer-Zeugs?
Es gibt's nicht als Extension, das ist schon mit drin.
Ah, ist schon mit drin?
Ja, und das ist dieser ganz normale, den man auch zum Beispiel aus dem Safari kennt, dieser WebKit-Web-Inspector und der ist extrem cool. Also ich arbeite mit dem eigentlich mittlerweile fast lieber als mit Firebug.
Okay.
Also da kann man echt ziemlich gut JavaScript debuggen, man kann sich Webseiten im HTML browsen, man kann sich gleich dazu CSS-Sachen angucken und kann die im laufenden Betrieb verändern, ja. So was man halt schon aus Firebug zum Beispiel kennt. Und es funktioniert also meines Erachtens sogar noch ein bisschen besser als Firebug. Aber also halt zumindest gleich gut.
Ja. Ich bin ja kein Web-Developer, aber ich habe letztens mir auch mal Firebug installiert, um einen Bug auf unserer Webseite zu finden.
Oh. Und ja, dieses Tool hat mir schon so viele schmerzvolle Ereignisse erspart. Also das ist wirklich toll.
Das bringt es auf jeden Fall. Also ich habe es vorher, erst habe ich es versucht, im Quellcode zu finden und ein paar Änderungen zu machen und immer Reload zu drücken. Und dann habe ich mich erinnert, es gibt doch so irgendwie
genau. Was,
wo ich den...
Man könnte doch da schnell mal gucken, also irgendwie mal drin rumstochern und gucken, wo es zuckt.
Ja, das war dann wesentlich einfacher. Dann die ganzen Elemente einzeln ausgeschaltet und irgendwo war dann das, was ich gebraucht habe. Das war schon wesentlich einfacher. Ja. Ansonsten kann man noch vielleicht kurz, wo wir gerade beim Browsern sind, Microsoft führt jetzt so langsam dieses, ihr müsst dieses Update installieren und ich biete euch jetzt verschiedene Browser an in Europa.
Ja, das, also ich habe diese Seite auch schon gesehen.
Hast du schon gesehen?
Ja.
Wieso aus dem Windows?
Nee, man kann da so drauf surfen.
Aber man kann da drauf, ach so, das
ist ja, stimmt. Da gibt es irgendwie so eine Domain, die heißt irgendwie, muss ich nachgucken, tut mir leid.
Guck mal, ja, ich wollte auch gerade, irgendwo habe ich es nämlich auch gelesen, aber ich finde es auch gerade nicht mehr. Ich suche hier schon rum. Auf jeden Fall, dadurch gibt es jetzt bei Firefox und Opera und Co. Wesentlich mehr Downloads zurzeit.
Gut.
Also die merken das wohl gerade so, dass so doppelt oder mehr Downloads passieren. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland jetzt schon kommt. Ich glaube, es kommt erst morgen oder übermorgen oder sowas. In einigen anderen europäischen Ländern ist ist ein Windows-Update, glaube ich, schon draußen. Und und führt halt dazu, dass mehr Browser. Ich meine, kann ja auch, wäre auch gut, wenn die Leute wenigstens Internet Explorer 8 runterladen. Der ist ja wenigstens schon mal ein Stück besser als 6 oder 7 oder so. Ist ja völlig egal, hauptsächlich Leute verwenden endlich mal einen neuen Browser. Ich habe jetzt die letzten Tage waren ziemlich viele Leute. Also wenn ich ziemlich viele meine ich so, weiß ich nicht, knapp 10 oder sowas, mit dem Internet Explorer 6 drauf. Wenn du mit Internet Explorer 6 ja auf unsere Seite gehst, dann ist das ja lächerlich. Da siehst du ja gar nichts. Da fehlt ja alles.
Ja.
Ist ja mit Absicht so gemacht.
Ja, also ich denke, gerade auch für Webentwickler wird das extrem viel
ja, man kann
Stress ersparen und so.
Endlich sagen, Internet Explorer 6.
Ja, zumindest Internet Explorer 6. Wobei ich halt echt sagen muss, von den aktuellen Browsern ist selbst der IE 8 noch...
Er ist der schlechteste von denen, na klar.
Ja, richtig. Ja. Also er ist langsam, er unterstützt die wenigsten Features und möchte man so im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch nicht benutzen. Wenn man jetzt unbedingt irgendwie ein IE haben will, dann doch eher den 8er. Ich glaube, darunter möchte man sich das nicht wirklich antun. Und ich hoffe mal, dass so Aktionen wie zum Beispiel von Google im letzten Monat, dass die jetzt irgendwie den Support für den IE 6 komplett abschalten wollen, finde ich da auch wirklich einen Schritt in die richtige Richtung. Ja. Dass man diese, also ich nenne es jetzt mal beim Namen, diese Krankheit endlich los wird.
Okay. Also wir haben relativ viele tatsächlich Chrome-Nutzer, gerade Chrome 4, 5.
Genau, ich habe hier auch im Chat diese Domain gefunden.
Ah ja.
Browserchoice.eu.
Browserchoice.eu.
Ja.
Das ist das, was Microsoft dann anzeigt einfach.
Genau. Also da werden halt einfach diese Browser, die es da momentan gibt, in Zufallsreihenfolge irgendwie angezeigt. Man kann da auf jeden draufklicken und also bei mir lädt sie gerade noch.
Die ist wahrscheinlich überlastet.
Ich glaube eher, das liegt an meinem WLAN.
Ah, okay. Ja, bei mir ist es schon da.
Ja, genau. Da sieht man das dann und kann dann, wenn man jetzt irgendwie ein paar Mal Reload drückt, dann werden die auch in unterschiedlicher Reihenfolge dargestellt.
Ah ja.
Genau.
Aha.
Und man kann da auch nach rechts scrollen, da gibt es irgendwie Browser, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ja, es sind immer Opera, Chrome, Internet Explorer,
Fuzzle. Da unten ist ein Scrollbalken, da kannst
du... Ja, ich meine bloß auf der Hauptseite.
Genau.
Firefox und Safari auf der Hauptseite. Und
dann gibt es irgendwie noch...
Avant. Ja. Das sind doch alles nur Aufsätze auf...
Ja.
Glaube ich, auf Internet Explorer, oder? Chameleon, okay. Flock ist, glaube ich...
Flock basiert auf Firefox.
Ja, genau.
Und sonst ein
Green Browser.
Ja, die kenne ich alle.
Aber die bleiben auch da.
Mhm.
Ich dachte, es sollen 30 oder sowas sein sogar.
Also ich habe jetzt nur irgendwie diese. Sowas.
Ja. Weitere Informationen. Weitere Informationen. Chameleon Browser. Mhm. Warte, nicht alt gibt.
Mhm.
Ja, dann lässt sich nur hoffen, dass die Leute das runterladen und benutzen. Andere Browser.
Fände ich auf jeden Fall gut.
Ja. Und dann kann Microsoft auch gerne mal wieder irgendwie ihren Browser mit einem Betriebssystem mitliefern. Das ist auch wieder egal.
Also ich finde diese Diskussion von wegen Microsoft darf keinen Browser mitliefern, finde ich ja irgendwie mittlerweile auch nicht mehr zeitgemäß.
Ja gut, das ist halt...
Ich meine, komm, in der Linux-Distribution ist auch ein Browser dabei. Und ich
meine,
Apple liefert Safari mit. Und also irgendwie muss man ja irgendwie mit der Außenwelt kommunizieren. Und also gerade unter Windows braucht man ja irgendwie ein Tool, um Firefox oder Chrome oder Opera runterzuladen. Also wäre da standardmäßig kein Browser drauf, dann wäre das auch so ein bisschen ein Problem. Der Ingo liest E-Mails.
Ja. Die Hörer-E-Mails.
Ach so.
Ja, also hat schon mit der Sendung zu tun.
Genau.
Okay, aber ich bin wieder da. Worum geht's?
Es geht immer noch um Browser.
Nee, würde ich jetzt abschließen. Würde sagen, reicht zu Browser. Guckt euch das mal alles an und ihr habt sicher schon den Browser eurer Wahl gefunden. Und wenn nicht, also ich glaube, es gibt hier keine Zuhörer, die den Internet Explorer benutzen, von daher.
Machen wir es nochmal.
Und selbst auf Arbeit muss man es nicht machen, da gibt es ja dieses...
da gibt es dann welche, die von Stick starten genau. Und...
Oder...
Ja.
Genau, braucht ihr alles nicht machen. Kommen wir zu den Picks. Du hast irgendwas, was auch wie Google klingt im Übrigen. Aber nichts mit Google zu tun hat.
Ja, der Autor dieses Programms hat sich auch schon drüber beschwert, dass die seinen Namen geklaut haben. Es geht um Buzzbird. Und zwar hatte ich in der letzten Zeit das Problem, dass ich irgendwie keinen vernünftig benutzbaren Twitter-Client für Linux gefunden habe. Also ich hatte dann so verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe dann irgendwie Qt ausprobiert. Ich habe Jokok, wo wir wieder bei dem unaussprechlichen Namen waren, ausprobiert. Der hat dann irgendwann bei mir alle Viere von sich gestreckt und hat sich geweigert, nochmal zu bauen. Irgendwie war alles suboptimal und irgendwie hat mir nirgends das User-Interface gefallen. Also ich fand es immer blöd gelöst und es gab immer so Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, hey, ich hätte gern Feature XY und irgendwie hat mir das gefehlt. Und ich habe dann lange rumgesucht, ich habe mir dann echt schon GUI-Frameworks rausgesucht, weil ich dann echt mir in den Kopf gesetzt hatte, ich muss jetzt einen eigenen Client schreiben, weil irgendwie alles andere, was ich gesehen habe, war irgendwie blöd. Und dann bin ich auf Buzzbird gestoßen. Und der hat mir gefallen. Und der tut. Und ist gut. Und der ist in JavaScript programmiert. Und das freut mich noch mehr. Also das ist Buzzbird, wenn man auf getbuzzbird.com/bb geht, kann man sich den mal angucken. Der ist komplett Open Source. Er basiert auch auf einer Web-Runtime, wie zum Beispiel Adobe Air oder so, aber halt nicht Adobe Air, sondern er setzt auf Mozilla Xul auf, also auf den Xul Runner. Und gut, kann man jetzt argumentieren, dass es irgendwie schon ein dicker Unterbau ist, macht sich bei mir im laufenden Betrieb nicht unbedingt bemerkbar, der läuft relativ stabil und auch schnell. Und den gibt's für Windows, Mac und Linux und der wird aktiv weiterentwickelt. Ich habe da mittlerweile auch für Arch Linux einen PKG-Bild erstellt, was man sich auch im Arch User Repository runterladen kann. Und ich finde ihn ziemlich gut. Und das Schöne ist halt, der ist halt komplett in diesem Xul XML-Zeug, was man eben mögen kann oder nicht. Und dann halt danach kommt irgendwie JavaScript und CSS. Und damit kann man sich halt relativ einfach noch zusätzliche Features mit reinbauen. Und das funktioniert wirklich gut.
Also ich habe mir den runtergeladen, habe mir den angeguckt, habe 5 Minuten damit gespielt und habe gedacht, so ein Scheiß, und habe ihn wieder runtergeschmissen.
Was genau hat dir gefehlt?
Ich kann es nicht sagen, also die UI war komisch und es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte.
Also ich muss dazu sagen, also gut, über UI kann man sich wirklich hervorragend streiten.
Ja.
Also was mir halt bei anderen Clients gefehlt hat, war, ob er Identica kann. Muss ich nachgucken, er kann auf jeden Fall mehrere Accounts.
Ja, ich glaube,
wenn ich jetzt hier, momentan kann er nur Twitter. Ist aber eigentlich kein Problem, da Identica API-technisch kompatibel mit Twitter ist, man müsste da nur den Server ändern. Wo war ich stehen geblieben?
UI.
UI, genau. Was mir bei allen anderen Clients bisher immer extrem gefehlt hat, war die Funktion, so Sachen wie Konversation nachvollziehen zu können.
Ja.
Also ich möchte jetzt irgendwie, wenn jemand auf einen Tweet von einem anderen antwortet und es geht mehrmals hin und her, dann möchte ich da irgendwo eine Möglichkeit haben, mir das anzeigen zu lassen. Das konnte zum Beispiel Joe Cock auch, aber das war irgendwie extrem komisch gemacht und es hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und also wie gesagt, ich kann die Qualität des aktuellen normalen Stable Builds, was man sich runterlädt, nicht wirklich beurteilen, weil ich halt immer hier Bleeding Edge aus dem Git mir das hole. Und aber da funktioniert es wirklich gut. Und dann gibt es halt auch so Optionen, dass ich halt einfach irgendwie auf den User klicke und auch wenn ich den noch nicht irgendwie in meiner Timeline drin habe, kann ich dessen letzte 10 Tweets mir anzeigen lassen in dem Pop-up oder so. Und also gerade so als Alternative zu dem Zeug, was ich bis jetzt so benutzt habe, finde ich den echt gut. Es fehlen zwar noch ein paar Sachen, aber der Autor, der da gerade dran programmiert, der ist auch relativ offen für Feature-Requests und der reagiert auch relativ schnell drauf und der hat jetzt auch Notification-Support für Growl und für LibNotify und so nachgerüstet. Und finde ich auf jeden Fall eine gute Wahl so.
Also steht noch relativ am Anfang, der ist noch relativ jung.
Genau, genau.
Und muss man mal beobachten.
In Sachen am Anfang stehen ist mir halt auch aufgefallen, da ist halt auch wieder so dieses Problem, mit vielen anderen Clients. Also es gibt halt irgendwelche Clients, die haben schon mal einen coolen Ansatz gemacht und dann hat es der Typ so weit programmiert, bis es für ihn gepasst hat Und da war dann hat er irgendwie den Source Code freigegeben und dann ist halt nichts mehr weitergeschrieben worden. Das heißt, da werden aktuelle API-Features nicht mit unterstützt und ja.
Also das ist auch so ein bisschen gerade das Problem bei Chocohawk, das wird nicht so richtig weiterentwickelt. Das ist schade, es
genau,
hinkt halt so ein Sache, bisschen hinterher.
Ja, und die Sache ist halt auch die, also gerade für sowas Simples wie ein Twitter-Client, das möchte ich mir nicht in C++ antun, ganz ehrlich nicht. Also da ist so eine einfache dynamische Programmiersprache, mit der man auch extrem viel machen kann, wie zum Beispiel JavaScript, ist da echt cool. Also man kann da halt einfach mal schnell ein bisschen drin rumeditieren und startet seinen Client neu und kann halt mal gucken, was passiert. Und man muss das ganze Ding halt nicht neu bauen oder sonst irgendwas. Ja, und wenn man irgendwie das Aussehen oder das Theme ändern will, dann muss man ein bisschen CSS editieren und es geht halt. Das finde ich da eigentlich ganz schick.
Ja, zum Anpassen ist es auf jeden Fall einfacher.
Ja. Ja, ansonsten, ich habe da echt viel Sachen ausprobiert. Da gibt es irgendwie noch Twitux und sonst irgendwie. Aber die fand ich alle user-interface-technisch grauenvoll. Also der beste davon ist irgendwie noch Chocohawk. Der kann schon relativ viel Sachen und der wird momentan halt auch nicht mehr wirklich
Also da ist es das Problem, dass derjenige, der es entwickelt, gerade beim Bund ist. Also der ist Iraner, glaube ich. Also
der ist gerade,
das jeweilige Äquivalent dazu. Und deswegen kommt da gerade nicht so viel. Ansatzmäßig ist es echt gut gemacht, aber da hat halt irgendwie die letzten paar Monate ist nicht sehr viel passiert.
Richtig.
Und das ist das Problem. Den einzigen, den man jetzt noch empfehlen könnte als Bitter-Client, wenn man gerade aus der Gnome-Welt kommt, ist dieses, müsste ich auch kurz gucken, wie er heißt, Gwibber, genau, Gwibber. Und der Rest, ich habe mir den auch...
Den habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal angeguckt. Da, ich weiß nicht mehr genau, was mir da dran nicht gepasst hat, aber irgendwas war komisch.
Also das sind so die zwei, die man empfehlen könnte. Chocohawk, Gwibber, vielleicht noch Qwid und dann jetzt halt diesen Buzzbird. Aber wie gesagt, ich habe mir den angeguckt und irgendwas hat mich gestört und dann habe ich auch gedacht, nee.
Ja,
also sind halt Geschmäcker verschieden.
Ja, also ich bin da eher so der Minimalist und ich habe da gern einfach mal ein klares User-Interface, wo mir sofort klar ist, was passiert, wenn ich irgendwo drauf drücke und wo ich halt im Zweifelsfall auch mal ein bisschen Selbsthand anlegen kann. Und also Chocohawk war schon recht und schön, aber ich möchte mir halt, da ich normalerweise eh kein KDE benutze, möchte ich mir halt auch noch nicht die ganzen Bibliotheken noch mit installieren, nur weil ich ein Programm habe, das braucht. So. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber...
Ja. Deswegen gibt es ja so viele Twitter-Clients. Das ist ja heute das neue Hello World.
Ja, richtig. Ich meine, jeder hat schon mal einen Twitter-Client geschrieben, oder?
Ich nicht.
Okay. Ja. Also ich habe ja schon überlegt, ich habe mir ja mal einen gebaut, der gar kein User-Interface hatte, sondern komplett über XMPP bedient wurde. der hat funktioniert. Also das waren irgendwie so zwei Mittage, in denen ich da mal rumgesessen bin, ein bisschen Ruby geschrieben habe. Ja, dann habe ich irgendwie einen gefunden, der dann ein bisschen mehr konnte und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, wie es halt so ist. Ja, vielleicht mache ich da irgendwann auch nochmal weiter oder so.
Gut, und ich habe Qbank Manager mitgebracht, also
Qbank, lass mich raten, das ist ein Qt-Programm.
Ja.
Ein Qt-Programm.
Genau. Wenn K vorne stehen würde, wäre es was anderes. Genau, ja. So ist ein Qt-Programm. Auch schon ewig alt und macht aber genau das, was ich so brauche. Also ich habe mich, das habe ich vor ewigen Zeiten mal angefangen und benutze es immer noch. Es ist halt etwas, um per HBCI seine Bank zu verwalten, also seine Überweisungen, Kontostände, Umsatzübersicht und alles, was man so braucht, Terminüberweisungen, man kann so ganz einfache Sachen machen wie, ich habe eine bestimmte Leute, die ich ganz oft benutze, kann ich eintragen und kann dann denen halt sagen, okay, die Position in der Übersicht ist von dem und dem und gehört zu dem und dem, also zu was weiß ich, sind Lebensmittel gekauft oder so und könnte dann sehen, wie viele ich im Monat ausgebe oder sowas. Das mache ich aber gar nicht mehr. Das habe ich mal irgendwann angefangen. Jetzt benutze ich es echt nur noch zum schnell eine Überweisung, schnell eine Terminüberweisung, zu gucken, was habe ich auf den ganzen Konten. Die kann man relativ einfach abfragen. Über HBCI, PIN eintragen, TAN eintragen und zack und weiter und so weiter.
Und das funktioniert gut?
Funktioniert gut, benutze ich seit Jahren. Also das ist das, was für mich auch von der UI am einfachsten echt ist, während ich mir andere Programme angeguckt habe, dieses GNU Cache und es gibt
ja, das ist. Ich hatte damit auch so sehr ähnliche Erfahrungen. Ja, ich habe das mal vor ein paar Monaten probiert und ich bin daran grandios gescheitert.
Ja.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Selbst
ich kenne echt Leute, die schwören da drauf und die finden das total gut und die managen damit ihr ganzes Zeug, aber ich bin daran irgendwie echt gescheitert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Im Chat taucht gerade die Frage auf, HBCI, ist das nicht gerade ohne Pintan? Nein, HBCI gibt's auch mit Pintan. Richtig. Das ist die ganz einfache Variante. Die schwierige Variante ist mit Chipkarte.
Richtig, also wenn man es richtig sicher haben will, dann sollte man doch eher so eine Chipkarte benutzen. Ansonsten aber aus Kompatibilitätsgründen ist halt bei vielen Banken mittlerweile auch Standard, dass man damit PIN und TAN dran kann.
Deswegen geht's auch mit jeder Bank. Man muss Richtig. Halt bloß bei diesem, bei Qbank Manager muss man sich einmal halt das Interface raussuchen, also die URL, die man eintragen muss, was die Banken benutzen, um das HBCI zu machen.
Was mich mal interessieren würde, gibt's da irgendwie eine Datenbank, wo man nachgucken kann, welche Bank welches Interface hat? Weil da habe ich mir auch schon mal irgendwie den Wolf gesucht, um für meine Bank irgendwie eine Verbindung rauszufinden, also wo ich dieses eintragen muss.
Weiß ich jetzt nicht. Ich habe das auch es gibt so ein Forum, wo ich die Sachen immer finde. Also so ein so ein Banking-Forum, wo ich die beide gefunden habe. Mhm. Oder man muss halt bei der Bank nachfragen.
Das wäre die andere Option, ja.
Ja, also man muss halt nachfragen, wo HBCI, PIN-TAN, URL, wo haben sie das, geben sie mal.
Genau.
Das funktioniert ganz gut. Und es gibt auch von KDE dieses K-My-Money 2. Das habe ich mir auch mal angetan und bin damit auch nicht glücklich wirklich geworden. Und deswegen bin ich halt bei diesem Co-Bankmanager hängen geblieben oder immer wieder zurückgekehrt. Ich habe dann gedacht, da ist doch schon ein bisschen einfach, wenn man echt mal managen will, wenn man mehrere Konten hat oder wenn man Buchhaltung machen will und so, dann reicht das natürlich alles nicht. Und aber für so einfache Sachen, ich will nur meine Umsatzübersicht, die will ich halt gespeichert haben, weil bei den Banken liegt sie ja meist nur 30 Tage und dann verschwindet sie.
Ja.
Und all so eine Scherze.
Ja, und vor allem möchte man das halt auch mal schnell in einem konsistenten Interface anguckbar haben und möchte sich nicht durch tausende Webinterfaces wühlen müssen.
Genau.
Jo. Also was ich hier im Chat noch lese, ist, dass es auch so mit Schlüsseltausch geht. Da habe ich allerdings schon gehört, da geben einem manche Banken so noch so Sachen wie Disketten.
Ja.
Und weiß ich nicht, also ich hätte jetzt, glaube ich, keine Möglichkeit mehr, eine Diskette auszulesen, wenn ich so drüber nachdenke.
Doch, ich habe so eine USB-Diskette. Also so ein Diskettenlaufwerk, was man an USB ransteckt. Was ich letztens bei einem Kunden auch gebraucht habe, weil der auch irgendwie für seinen Dongle... Da gab es einen USB-Dongel, aber die Lizenz lag irgendwie auf einer Diskette. So ganz komische Sachen, wo ich gedacht habe.
Das ist ja ganz komisch.
Leute, hier, das ist ja absolut hinter, such mich mal. Also da habe ich echt Kopf geschüttelt und habe gesagt, ihr spinnt doch hier. Um es richtig schwierig zu machen, Dongel und Diskette. Also dann. Das ist vorbei.
Also ich glaube, allein schon die Tatsache, dass man da ein Diskettenlaufwerk zu braucht, ist dann schon irgendwie ein bisschen suspekt.
Ja. Aber wenn man eins braucht in der Gegend, also ich habe so ein USB-Diskettenlaufwerk.
Ja.
Kann man immer wieder gebrauchen. Liegt bei mir normalerweise im Schrank, aber ja. wenn man es dann mal braucht. Und ich habe ja noch so eine alte CT-Diskette, wo mein PGP-Key drauf ist, den die mir mal unterschrieben haben.
Wow.
Das haben die damals...
Auf Diskette. Wow.
Ja.
Respekt.
Ich müsste aber die Diskette suchen, aber ich weiß, dass ich sie habe, die war so orange und da haben sie das damals drauf gespeichert. Ich weiß gar nicht, wie sie es heute machen. Ich war beim Heisestand ganz, aber ich war nur irgendwie so 2 Minuten so mal oder 3 Sekunden so vorbeigejumpt. Ich weiß gar nicht,
selber hochladen?
Ja, vielleicht.
Naja, aber der einfache Weg.
Ja, nee, die müssen die doch dann, nee, du kannst doch den Key dort machen und sie unterschreiben ihn gleich.
Ach so, ich dachte.
Sie müssen dir doch deinen Private Key irgendwie geben. Und das haben sie früher gemacht.
So, ich dachte, das ist dann mehr so, wie man es von anderen Sachen kennt, dass man da halt irgendwie einen Fingerprint von seinem
Kannst du auch machen, wenn du schon einen hast, ja, genau. Aber früher konntest du deinen Key dort anlegen direkt.
Ah, okay.
Und dann haben sie geprüft, ob du bist und haben ihn dann unterschrieben. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Vielleicht musst du tatsächlich deinen eigenen Key schon mitbringen. Aber früher haben sie dann, konntest du den anlegen, hast ihn auf Diskette mitgekriegt. So habe ich damals Anno Pflaume meinen ersten PGP-Key gemacht.
Wunderbar.
Ja. Hätten wir das auch geklärt.
So, was hätten wir denn noch? Was sagt denn unsere allwissende Datensammlung?
Wir könnten eigentlich Schluss machen.
Wir könnten eigentlich Schluss machen, ja. Weil,
ja, ist es, wir haben jetzt wieder fast 2 Stunden durch und
genau, und
wir wollen ja auch nicht so viel.
Und über SSH reden wir mal ein anderes Mal.
Genau, über SSH reden wir mal ein anderes Mal. Und dieses OpenStreetMap, OpenLinkMap habe ich mir leider nicht so wirklich angeguckt. Ist wohl interessant, aber habe ich mir...
Ja, es hängt mit OpenStreetMap zusammen, deshalb ist das wahrscheinlich allgemein interessant.
Apropos OpenStreetMap hat den Linux New Media Award bekommen für die innovativste oder für die beste Projekt irgendwas dieses Jahr oder letztes Jahr.
Super.
Könnte man da nochmal... Ja, ich
also komme da auch gerade nicht drauf. Der Link braucht bei mir irgendwie gerade noch so ein paar Stunden gefühlt zum Laden.
Ich fand es interessant und habe es deswegen aus der letzten Wave kopiert gehabt, aber irgendwie habe ich leider es nicht geschafft, mich deswegen mich da reinzulesen. Müssen wir mal angucken. Also da kann man irgendwie mehr Sachen auf OpenStreetMap taggen oder sowas in der Art. Ist das wohl. Hat uns ein Hörer vorbeigeschickt. Ich kann hier nochmal kurz reingucken, was da drin steht. Da war letztens auch mal eine Diskussion. Das ist eine neue OpenStreetMap-Karte, auf der Links und Wikipedia-Artikel auf einer Karte angezeigt werden. Leider ist die Datenbasis vielerorts nicht vollständig.
Ja, das kann man ja ändern.
Okay, also da kann man Links auf OpenStreetMap-Karte legen.
Ist vor allem dann wahrscheinlich für so Augmented Reality Anwendungen auf so Telefon ziemlich sinnvoll. Ja. Also man kennt ja dieses, wie heißt es, Layer? Layer heißt es auf Android. Ich weiß nicht, ob das auch auf dem iPhone so heißt. Da gibt es aber auch so was Ähnliches. Und da ist das auch relativ schick, dass man da halt im Endeffekt so durch sein Handy durchguckt und zeigt da irgendwo hin und dann merkt er anhand von der Kompassposition und anhand von der GPS-Position,
wo zeige ich hin,
und dann kann man sich dazu so Wikipedia-Artikel und so weiter einblenden lassen.
Ja. Ich stehe vor einem großen Gebäude, weiß nicht, was es ist, nehme mein Telefon.
Ach, es ist ein Schloss.
Ja. Was ist es denn für eins? Wie ist die Geschichte zu dem Thema?
Genau, das könnte doch ganz interessant sein.
Da passieren schon extrem spannende Dinge und das wird immer weitergehen. Und Augmented Reality ist sicher ein Stichwort, was uns die nächsten Jahre sehr stark beschäftigen wird. Da können wir
gleich drauf nehmen.
Okay, haben wir noch was? Nö, OpenStreetMap. Nehmt ihr auch OpenStreetMap für Marvel? Ja, geht alles. Am besten finde ich OpenStreetMap-Karten auf KDE im Hintergrund als Plasma. Ganz toll.
Darf ich mal blöd fragen, warum?
Weil es geht.
Ja, okay, blöde Frage, blöde Antwort, da haben wir das.
Hat Frederik geschrieben, der war ja letztens auch da.
Ja, den habe ich leider verpasst. Ich bin da, glaube ich, gerade irgendwie.
Aber vielleicht kann er ja gewesen oder
kommt
so.
Da ja nochmal vorbei oder so.
Richtig. Wenn man das machen will, kann man sich auch OpenStreetMap-Karten als seinen Desktop-Hintergrund nehmen. Und das ist total toll, kann man auch hin und her scrollen. Dann
drauf. Also ich habe ja schon so ähnliche Sachen gesehen. Ich habe schon Leute mitbekommen, die haben dann irgendwie gerade die aktuelle Mondphase als Hintergrund auf ihrem Android-Telefon. Ich weiß nicht warum, aber es geht halt auch.
Weil es Vampire sind oder Werwölfe.
Genau,
oder
die müssen dann wissen.
Die müssen wissen, wann sie aus ihrer Haut rauskommen.
Im Fall der Werwölfe.
Ja, genau. Ja. So was in der. Gut, okay, wir werden schon wieder witzig hier. Ich glaube, wir sollten Schluss machen für heute.
Besser ist das.
Ich meine, wir könnten noch stundenlang reden, aber es bringt ja auch nichts.
Richtig.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wer Lust hat, kommt am Wochenende nach Chemnitz. Wie gesagt, ich bin da, Roman ist da, vielleicht auch noch mehr. Aber wir senden diesmal nicht von dort, weil wir sind ja gerade erst von der letzten großen Aktion wiedergekommen. Aber da habt ihr noch genug Material, also ist nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie zu wenig zu senden. Wenn wir das hier alles senden würden, hätten wir wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden zu tun. Und es kommen auch die nächsten Tage noch ein paar, 2, 3, 4 Sachen haben wir noch, die noch abgeloadet werden müssen oder eingestellt werden müssen in den Podcast von der CeBIT. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Sven.
Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, Zuhörer.
Schön, dass ihr da wart. Und wir weisen nochmal auf unseren Spendenlink hin. Ne?
Genau. Spendet, was das Zeug hält. Kommt zum Checkspace und habt Spaß.
Stimmt, da können wir auch noch hinkommen. Ja, genau.
Genau.
Da machen wir noch ein Interview zu demnächst.
Genau.
Okay.
Wunderbar.
Wunderbar. Das war's. Haut ab.
Und tschüss.
Jetzt muss ich noch den... Hier, das neue Outro.
Oh.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, Linux und Tarent. Fairtrade Software.